Zweitprojekt, Ausgabe 18. Mein Name ist Stefan. Neu dabei, wie es die Stammhörer gerade mitbekommen haben, ist ein Intro. Endlich 18, endlich erwachsen, endlich mit Intro. Aber das Intro ist nicht das einzig Neue, denn es gibt nämlich auch einen Gast hier, der noch nie vorher da war, und zwar der David. Hallo David.
Hallo, guten Abend.
Ja, David, ich kenne dich und viele kennen dich wahrscheinlich aus dem 93-Podcast, der sich hauptsächlich mit dem Thema Fußball beschäftigt. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich habe einen anderen Podcast für Fußball, deswegen reden wir heute nicht über Fußball, sondern über, ja, über Literatur. Und auch da gibt es eine Brücke, die man so schlagen kann, denn wir beide sind große Fans vom Buch Hattrick, Elfmeter für die Liebe, was ihr in 93 euch durchlest und was eher schlecht als recht ist. Aber ich möchte auch gerne mal ein Buch schreiben. Und da du schon mal Bücher geschrieben hast, bist du hier irgendwie jetzt zu Gast. Und ich freue mich sehr, dass du mir heute hoffentlich alle Fragen zu dem Thema beantworten kannst. Und bevor wir da richtig loslegen, musst du eigentlich dich erstmal vorstellen, wer du bist, was du sonst noch so außer 93 machst und warum du denn prädestiniert dafür bist, überhaupt mit mir übers Bücherschreiben zu reden. Leg mal los.
Ob ich prädestiniert bin, das ist gleich schon wieder so eine hohe Latte hier. Ich habe ein Buch geschrieben. Nein, ich habe sogar drei Bücher geschrieben, streng genommen. Zwei Sachbücher, einen Krimi. Genau, ich bin David. War lange Zeit Journalist, habe in Vietnam gearbeitet, 8 Jahre lang, habe dort vietnamesische Journalisten beim Radio ausgebildet und kam ein bisschen über dieses Auslandsprojekt zum Bücherschreiben, weil ich plötzlich mich in einer Nische befunden habe, wo es halt spannende Themen gab, die vielleicht nicht jeder so schreiben kann, weil er es einfach nicht weiß. Genau, bin jetzt seit mittlerweile 4 Jahren wieder zurück in Deutschland. Und ja, ich habe einen Hauptjob. Ich habe richtig Spaß am Bücherschreiben. Ich träume auch, wie so viele davon, mich vielleicht mal selbstständig zu machen. Aber andererseits habe ich auch eigentlich ziemlich Spaß an meinem Hauptjob. Ich bin mittlerweile Redakteur bei einer Marketingagentur. Macht mir ganz viel Spaß. Und es ist auch schön, mit Kollegen zu arbeiten. Das kannst du als Autor nicht so gut. Da sitzt er ziemlich viel alleine vom Bildschirm. Insofern, ja, ich bin dem Buchschreiben treu geblieben. Wir sind ja auch in Deutschland, im Land der Vereine. Und es gibt natürlich für alles Vereine. Also gibt es auch einen Verein für Krimi-Autoren. Da bin ich jetzt auch seit 3 Jahren mittlerweile Mitglied. Auch eine ganz tolle Sache, ganz spannende Sache. Kann man Kollegen treffen. Insofern, ja, weiß ich ein bisschen was. Kann zumindest von meinem Projekt ein bisschen was erzählen. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, dass ich noch gar nicht so viel geschrieben habe, noch nicht das 10., 12., 13. und schon gar nicht mehr so richtig weiß, wie das am Anfang war. Also ja.
Das ist mir auch gerade, wo du es gesagt hast, als ja gutes Argument eingefallen, warum ich mit dir reden sollte, weil du halt noch diese Bodenständigkeit hast. Ja, du bist noch nicht derjenige, der irgendwie jetzt schon seinen 20. Bestseller geschrieben hat, sondern du kannst mir vielleicht wirklich nochmal erklären, okay, wie fing das bei dir an, was hast du gemacht und dann mir auch vielleicht sagen, ob ich das auch hinbekommen kann oder nicht, weil ich werde so ein bisschen von mir einbringen, was ich überhaupt kann, mir vorstellen könnte und ja, bin gespannt, ob ich hier am Ende dann herausgehe und sagen kann, okay, jetzt schreibe ich auf jeden Fall ein Buch in den nächsten 10 bis 50 Jahren oder ich lasse es vielleicht doch lieber sein.
Ja, ich kann auch direkt sagen, also Leute, die 20 Bestseller geschrieben haben, gibt es ziemlich wenige. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Autoren da draußen, die mal ein Buch schreiben oder die 2, 3 Bücher schreiben und dann vielleicht doch wieder was anderes machen, die nebenher noch einen Hauptjob haben. Und es gibt auch durchaus eine ganze Menge Autoren, die dann sagen, ich mache mich da selbstständig und schreibe Bücher. Und das müssen halt auch nicht unbedingt Bestseller sein. Es reicht halt, wenn ich da so grob irgendwie mit einem normalen Bürogehalt rüberkomme. Oder vielleicht haben sie noch Nebenjobs, ne? Also
ab wann zähle ich denn als Bestseller, weißt du, spontan? Gibt es irgendwie eine Zahl, die man mir irgendwie nennen kann? Oder?
Ja, ich glaube, es gibt eine Zahl. 100.000 verkaufte Exemplare? Ich weiß es gerade nicht. Nee, müsste ich nachschauen.
Nehmen wir einfach mal irgendeine Zahl uns an, dass man die übertreffen muss und die nicht so einfach zu übertreffen ist. Ja, du hast es gerade schon gesagt, du hast ein Krimi geschrieben und ich glaube 2 Sachbücher. Kannst du mal so nur ganz, ganz grob umreißen, um was es in dem Krimi ging und auch um was es bei den Sachbüchern ging?
Ja, dann fange ich mit den Sachbüchern erstmal an, weil die kamen zuerst. Wie gesagt, ich war da in Vietnam. Ich hatte auch relativ früh mir schon überlegt, Mensch, du bist doch Journalist, bist hier in so einem Land, in einem Fremden, gibt es doch so ganz viele Büchereien, die so Fremdländer vorstellen. Schreibst du mal Verlage an. So, ne? Und da habe ich dann festgestellt, das ist eine ganz eigene Welt. Also, weil als Journalist hatte ich durchaus mittlerweile so ein bisschen auch ein, ich will nicht sagen einen Namen, aber wenn du halt dann, weiß ich nicht, schon da und da veröffentlicht hast, dann kannst du sagen, hier übrigens, ich kenne mich aus und so und ich hätte dann eine Idee und dann reagieren die Redaktionen auch relativ gut drauf. Aber die Verlage haben mich alle komplett ignoriert. Die haben noch nicht mal geantwortet. Die haben noch nicht mal Nein gesagt. Ja. Insofern habe ich ja gemerkt, okay, gut, da bist du logischerweise erstmal ein ganz kleines Licht, wenn du noch nichts veröffentlicht hast, wenn du keine Kontakte hast und so. Und bin dann aber doch durch Zufall auf einen ganz, ganz wunderbaren kleinen Verlag gestoßen, der sich eben speziell für fremde Länder und Kulturen interessiert. Der heißt Conbook. Mache ich auch gerne Werbung für. Also es sind zwei meiner Bücher jetzt, die beiden Sachbücher, nee, Quatsch, Blödsinn, sind alle drei Bücher jetzt drin erschienen, aber haben wirklich ein schönes Portfolio auch. Und ja, die hatten dann Reihen. Die hatten dann Reihen über andere Länder und haben dann gesagt, wollen sie in einer der Reihen einsteigen. Also sie können auch ein Standalone schreiben über das Land, aber das ist immer ein bisschen schwieriger, sich dann auch zu verkaufen. Buchhandlungen haben begrenzt Platz. Machen sie doch da bei einer der Reihen mit. Das erste war dann 151 Vietnam. Das war in der Rückschau das einfachste Buch, weil das waren einfach 151 Blocklängen Artikel zu Themen. Flankiert von einem Foto jeweils.
Wie kam man auf die 151?
Weil man eine Zahl brauchte, die nicht zu klein und nicht zu groß war und dann sollte sie irgendwie noch schön aussehen.
Ich finde die 151 übrigens sehr, sehr schön, weil das genau mein Geburtsdatum ist. Von daher ist das eine Zahl, die auch sofort bei mir sehr positiv assoziiert ist.
Genau, und das war tatsächlich vergleichsweise einfach, weil ich hatte da damals auch geblockt und dann konnte ich mir die Themen selbst aussuchen. Es sollte halt ein Rundumschlag sein von schweren Themen oder größeren Themen wie Geburt, Tod und Hochzeit und weiß nicht was oder ganz simplen Themen wie Zitronensaft und Motorradhelm. Und dann denkst du halt was aus und dann schreibst du was und das war wirklich vergleichsweise simpel in der Rückschau. Das zweite war dann der Fettnäpfchenführer Vietnam. Das war schon deutlich knackiger, weil es da wirklich darum ging zu beschreiben, ja, wie ist das denn so das Land? Was kann man da für Fehler machen? Was begegnet einem da Seltsames? Wie ist der denn so, der Vietnamese? Und da liegen natürlich Fallstricke, weil wenn ich dir jetzt die Frage stelle, ja, wie ist denn das so mit dem Abendessen in Deutschland? Wie ist denn der Deutschland zum Abend?
Ja.
Dann weiß ich, was du mir jetzt schon antworten würdest, aber dann würden die einen vielleicht sagen, ne, der isst Brot und dann würden die sagen, Moment, wir essen immer abends warm. Und, ne, und dann fragst du dich, okay, und was können jetzt Ausländer da falsch machen? Da fängst du auch erstmal an zu grübeln, weil das natürlich auch davon abhängt, aus welchem Land kommt er überhaupt? Also was wundert den denn vielleicht beim Abendessen? Was sind denn für denjenigen die Fallstricke? Das heißt, da war richtig viel Recherche dahinter. Ich habe das mit einer Co-Autorin geschrieben zusammen. Wir haben da ganz, ganz viele Leute gefragt. Also es war überraschend anstrengend, aber sicherlich deswegen auch schön. Und war schon der erste kleine Ausflug ins mehr Literarische, weil die Sachen immer flankiert wurden von fiktiven Personen, denen dann Sachen passiert sind. Und okay. Dann anschließend wurde das aufgedröselt.
War das dann auch eine Sache, die in irgendeiner Reihe eingebettet war? Gibt es auch den Fettnäpfchenführer Frankreich oder gibt es das
genau.
Speziell?
Ach, das gibt es auch in anderen Ländern. Okay, ja. Genau, das ist deren größte und längste Reihe. Da wird jetzt auch, da gibt es einen Relaunch jetzt demnächst auch. Der wird neu aufgelegt. Da erweitern wir nochmal ein paar Kapitel und schreiben ein paar Sachen nochmal um. Und der scheint sich auch ziemlich, ziemlich gut zu verkaufen.
Okay.
Also das kommt an, das Konzept. Das 151 bislang leider nicht so sehr, was ich schade finde, weil ich finde es ein ganz wunderbares Konzept, könnte daran liegen, dass das Buch ist ein bisschen schwerer durch die Farbbilder. Also es ist kein Bildband oder so, sondern es ist schon als lockerer Schmöker gemeint, aber es liegt ein bisschen schwerer in der Hand. Hm. Vielleicht ist das dann nichts, was die Leute so spontan auf die Reise nehmen, wenn du immer noch ein bisschen an Gewicht denkst.
Ich dich fragen, was wenig verkaufen heißt oder musst du Stillschweigen bewahren zum Thema Verkaufszahlen?
Nö. Aber ich kann das auch ganz generell sagen, weil das sind, glaube ich, Zahlen, die schon so auch kursieren, was so, also solche, so Reiseliteratur kannst du sagen, das verkauft sich im oh, was werden das sein? Ich glaube, ja, 1000 im Jahr sind so, ich glaube, normale Werte, 1000, 2000, wenn du, ich glaube, 5000 ist schon richtig gut, so, ne? Okay.
Also mit so einem kleinen vierstelligen Betrag kann man dann zufrieden sein, wenn es zumindest anscheinend dann auch über ein paar Jahre dann läuft und nicht alles quasi auf einmal verkauft wird, sondern das ist so Schritt für Schritt. Leute sehen das im Buchladen und gönnen sich das dann irgendwie, weil es vielleicht zu ihrem Urlaub passt.
Genau, das ist sicherlich auch eben ein Vorteil. Du hast es einmal geschrieben und dann ist es auch ein paar Jahre aktuell einfach. Das ist auch nochmal der Vorteil gegenüber von einem Roman, weil meistens Romane eine ziemlich steile Klippe runterfallen nach ein paar Jahren. Klar. Also da sehen dann die Leser ab, okay, ist schon etwas älter oder auch, ne, und dann hat es einfach keinen Zug mehr, während natürlich Reiseliteratur ist ja hilfreich. Kannst ja auch noch ein paar Jahre später, also klar, wenn es aktualisiert ist natürlich, ne? Das natürlich schon. Das wiederum auch eine Sache dann in dem Fall, also du hast normalerweise bei Büchern hast du verschiedene Modelle, wie ein Autor entlohnt wird. Das Normale ist, dass du einfach prozentual am Verkauf beteiligt wirst. Sagen wir jetzt auch noch mal der Einfachheit halber ein Euro pro Buch oder so. Mhm. Aber wenn jetzt wie bei so einem Sachbuch da was aktualisiert werden muss, da kriegst du da nicht irgendwie einen extra Zuschuss, sondern dann steckst du halt nochmal Arbeit rein.
Okay.
Genau, und wenn du halt richtig gut und erfolgreich bist oder dass der Verlag das Gefühl hat, dass du einen Bestseller landest, meistens eher in der Belletristik, dann kriegst du vielleicht auch einen Vorschuss.
Okay, verstehe. So. Und das war wahrscheinlich bei deinem ersten Krimi noch nicht der Fall.
Nein.
Genau, aber wie ist es dann, also dann bist du zum Krimi gewechselt und um was geht es in dem Krimi und wie war da irgendwie so der Übergang von quasi Sachbuch zu Krimi, war das einfach, hast du darauf irgendwie so hingearbeitet oder war es eher so eine Sache, okay, jetzt probierst doch mal das irgendwie aus?
Ich bin tatsächlich dann in dem Fall sicherlich im Unterschied zu vielen, vielen Leuten, die gerne Krimis schreiben wollen oder Romane schreiben wollen, dann drauf gestoßen worden, nämlich von dem Verlag, der angefangen hat, eine Krimireihe auch zu machen. Das bot sich dann auch logisch an, weil sie sagten, ja, fremde Länder, fremde Kulturen, machen wir doch Länderkrimis. Und weil eben die Vietnam-Bücher ziemlich gut gelaufen sind und weil wir ein ganz gutes Verhältnis wohl auch so hatten, haben die mich halt gefragt, kannst du dir vorschreiben, Krimi zu schreiben? Und da bin ich tatsächlich erstmal, habe ich gezögert, weil ich bin von Haus aus Journalist. Ich bilde mir ein, vergleichsweise gut darin zu sein, Sachen zu beschreiben, Sachen zu erkennen, Sachen zu komplizierte Sachen zu schildern, aber so richtig was auszudenken, so mit Plot und mit Handlung und alles komplett auszudenken und die Personen, das hat mich spontan natürlich gereizt, aber ich habe mich wirklich gefragt, oh, kannst du das überhaupt? Mhm. Und dann, ja, dann habe ich mir überlegt, habe gesagt, gut, komm, machst du, also die Chance kannst du nicht ausschlagen. Mhm. Und hatte tatsächlich auch richtig Spaß daran, aber auch genau das waren dann die Herausforderungen. Also es ist ein komplett anderes Schreiben, du musst erfinden, du darfst erfinden und die Freiheit ist toll einerseits, aber eben auch, ja, bringt auch ihre ganz eigenen Gefahren und Probleme mit sich.
Okay, und nochmal ganz grob dann umrissen, wie heißt der Krimi und um was geht es da? Hat es auch wieder so einen Vietnam-Fokus oder geht es
genau. Mal in den, okay. Genau, ja, hat dann wieder einen Vietnam-Fokus, heißt Hanoi Hospital, geht um geheimnisvolle Todesfälle in Krankenhäusern. Ich hatte damals gerade im Zuge dieser Journalistensache hatte ich mehrere Workshops gemacht, zusammen mit der WHO, zu Medizinjournalismus im Land, habe da ziemlich viele verschiedene Krankenhäuser besucht, größere und kleine, und dachte, boah, das ist doch mal eine schöne Sache, die auch jetzt Touristen weniger sehen, wo die weniger Einblicke haben, wo man mal was schreiben kann, wo man Plätze beschreiben kann, Orte beschreiben kann. Wie du schon siehst, ich habe mich schon ein bisschen immer versucht, auch dann doch entlang zu hangeln an dem, was ich vielleicht doch beschreiben kann, weil ich da einfach das Gefühl hatte, da bin ich gut drin. Und habe mich dann aber bewusst entschieden, ich fange anders an. Ich habe mir ein paar so Regionalkrimis angeschaut. Das ist ja mittlerweile auch ein eigenes Genre geworden. Mhm. Ne? Der Regionalkrimi, der Eifelkrimi, der Ostseekrimi, der Nürnbergkrimi, was es alles gibt. Und ich hatte oft das Gefühl, gerade wenn es in fremdere Kulturen geht, dass der Hauptdarsteller oft das Problem hat, dass er also er muss diesen Fall lösen, er muss Protagonist einer eigenen Story sein und er muss gleichzeitig noch dem Leser das Land erklären. Weil das erwartet der Leser. Der möchte da ein bisschen was über das Land erfahren. So. Und eigentlich kann der das nicht. Weil eigentlich Leute, die irgendwo wohnen, können fremden Leuten gar nicht so gut erzählen, was das ist, wo sie wohnen. Wie ich das eben gesagt habe, der Deutsche kann gar nicht genau sagen, was das Besondere an seinem Abendessen ist, weil für ihn das Abendessen komplett normal ist. Und deswegen kam ich auf die Idee zu sagen, ich mache da drei Hauptfiguren draus, aus drei verschiedenen Schichten, Hintergründen. Eine Deutsch-Vietnamesin, die bei ihrer vietnamesischen Familie zu Besuch ist, eine vietnamesische Journalistin und einen vietnamesischen Gelegenheitsarbeiter und denen gebe ich jeweils verschiedene Blickwinkel und die können dann einfach erzählen, was sie sehen. Und wenn man genau aufmerksam hinschaut, dann wird man feststellen, dass die vielleicht denselben Ort ganz anders beschreiben mit ihrem jeweiligen anderen Background. Okay. Und das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht.
Okay. Gut, dann wäre das mal so, ich würde mal sagen, so ein bisschen das Intro. Jetzt habe ich mir so auf die Liste geschrieben, dass wir mal so ein bisschen, ja, wie man das aus auch größeren Unternehmen kennt, so prozessmäßig abarbeitet. Wie funktioniert eigentlich jetzt das Buchschreiben? So, habe mir so eine gewisse Chronologie überlegt, die man da sich vielleicht, ja, überlegen muss und wo man durchgehen muss. Und ja, gucken wir mal, ob wir uns da entsprechend langhangeln kann. Aber natürlich können wir gerne abschweifen und auch über andere Sachen dann nebenbei reden, die dazu passen. Aber so grundlegend ist erstmal die Frage, die ich mir dann so stelle, sollte ich überhaupt ein Buch schreiben? Also gibt es irgendwie, also David, hast du irgendeine Sache, die du mir sagen möchtest, warum ich zum Beispiel kein Buch schreiben sollte? Also wann würdest du jemanden davon abraten, überhaupt ein Buch zu schreiben? Also gibt es sowas oder sollte jeder, der irgendwie Bock drauf hat, das irgendwann mal versuchen? Als Musterbeispiel kann man ja vielleicht sofort ja unser Lieblingsbuch Hattrick Elfmeter für die Liebe im Kopf haben, was wirklich auf einem sehr schlechten Niveau geschrieben ist. Würdest du solchen Leuten abraten, ein Buch zu schreiben oder dürfen selbst die, wenn sie wollen?
Also man muss vielleicht noch kurz erklären für die Leute, die nicht 93 hören, Hattrick ist ein Groschenroman, der im Fußballmilieu spielt, deswegen sind wir drauf gestoßen als Fußballpodcast und aber natürlich, wie es bei Groschenromanen so ist, geht es eigentlich eher um Liebesverwicklungen und gar nicht wirklich um den Fußball, der Autor scheint auch nicht so viel Ahnung zu haben vom Fußball und das sorgt halt für große Erheiterung und das Buch ist halt so schlecht, dass es schon wieder gut ist. So.
Genau.
Und also natürlich, ich bin sicher, der hat damit Geld verdient. Ja, das ist, der hat das auch dementsprechend schnell runtergeschrieben. Das merkst du auch. Da war kein, der hat sich nicht nochmal die Kapitel mühevoll durchgelesen, um irgendwelche Füllwörter zu beseitigen oder schiefen Bilder. Der hat, das ist sicherlich auch eine ganz besondere Art von Autor. Diese Groschenromane sind nochmal eine ganz andere Art von Literatur. Da produzierst du auf Masse, weil du auch mit dem einzelnen Heft nicht viel verdienst. Aber wenn du dir überlegst, was er geschaffen hat an Möglichkeiten, an Freude für uns alle, dann nein, also ich würde jedem empfehlen, ein Buch zu schreiben. Ja, warum denn nicht, wenn er Lust hat? Also es tut doch gut, sich zu verwirklichen, Spaß zu haben. Ich finde auch das ist ein Satz, den ich mal gehört habe von einem sehr, sehr erfolgreichen Autor und der mir sehr gefallen hat. Ich finde auch, jeder darf sich Autor nennen, auch wenn er noch nicht veröffentlicht wurde bei einem Verlag. Weil wenn du etwas geschaffen hast, bist du trotzdem ein Autor. Also auch erfolgreiche Autoren, auch Star-Autoren haben meistens 3 oder 4 Bücher in der Schublade liegen gehabt oder wie Sauerbrot den Verlagen angeboten, bevor sie genommen wurden. Ich würde sagen, du solltest aus einem Grund vielleicht nicht ein Buch schreiben und das wäre, wenn du Geld verdienen willst. Das ist das, was ich eben ausgeführt habe. Also du wirst mit dem Buch nicht reich werden. Du wirst im Normalfall wirst du sehr viel Arbeit reinstecken, was sich nicht irgendwie in Stundenlohn aufrechnet. Klar, dann okay, stell dir vor, auch im Krimisektor ist das vielleicht eine ganz gute Hausnummer, dass du sagst, verkaufst irgendwie keine Ahnung, 2000 Bücher im Jahr. Das sind dann eben 500.000, nicht 500.000, sondern 500 bis 1.000 Euro oder 2.000 Euro, je nachdem, wie gut du verhandelt hast, was der Verlag dir zahlt oder so. So, das ist dann, ne, das ist so ein für einen Monatsgehalt Zuschuss oder was, das nimmst du dann mit, aber das rechnet natürlich nicht das auf, was du in Arbeit reingesteckt hast. Klar fühlt sich das gut an. Und diesen Bestseller schreiben, diesen, weiß ich nicht, den Harry Potter oder den 50 Shades of Grey, der dann durch die Decke geht und dich aussaugen lässt, den wirst du vermutlich nicht schreiben.
Okay. Also halte ich fest, ich darf auf jeden Fall ein Buch schreiben, wenn ich möchte. Ich darf nur nicht die Erwartung haben, dass ich damit reich und berühmt werde.
Ja.
Gut, sehr schön. Das reicht mir schon mal. Dann bin ich jetzt quasi so in meinem Gedankenprozess so, okay, ich möchte jetzt gerne ein Buch schreiben. Und dann wäre es so jetzt die ganz, 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 ganz große Frage, wie fange ich eigentlich an? Also gehe ich so durch die Straßen spazieren, überlege mir zwischendurch, okay, ich könnte vielleicht über das und das und das schreiben oder muss ich mich irgendwie aktiv irgendwo erstmal sofort an den Laptop setzen und überlegen, okay, ich würde gerne über das und das und das schreiben, mache mir Stichpunkte, verwerfe und irgendwann fange ich einfach an oder fange ich sowieso einfach an mit dem, was mir einfällt. Gibt es irgendeinen Ratschlag, den du sagen würdest, okay, wie fange ich eigentlich an oder wie hast du eigentlich angefangen? Also was ist denn da so die Vorgehensweise, die man, ich will nicht sagen, empfehlen würde, weil wahrscheinlich das jeder auch irgendwie anders macht, aber gibt es da so eine Art Standardweg oder zumindest so eine Art Anstoß, den du mir da geben kannst, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt morgen anfangen, mit dem Buch zu schreiben?
Also nee, Standardweg gibt es, wie du dir selbst schon beantwortet hast, sicherlich nicht, weil jeder auch sehr anders ist. Das fängt nicht nur beim Anfang an, das geht auch mit allem, was mit dem Buch zu tun hat, weiter. Ich finde das auch sehr spannend, wenn ich mit Kollegen spreche, wie die jeweils schreiben, was die so für Gewohnheiten haben und was da vielleicht auch für Bücher am Ende rauskommt. Da gleicht kaum ein Ei dem anderen. Ich gehe mal davon aus, wenn du schon schreiben möchtest, dann hast du ja schon eine Idee im Kopf. Dann ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, anfangen zu schreiben, einfach erstmal, um da mal so reinzukommen mit diesem Flow. Mhm. Was ich dir geben kann, ist eine grobe, ein grobes Konzept, das einem ein bisschen helfen kann zu erforschen, in welche Richtung man neigt. Man kann ein bisschen grob unterscheiden, dass es einen Unterschied gibt zwischen Autoren, die sehr viel Spaß am Plotten haben, also am Entwerfen von den großen Linien und am Planen vorher. Mhm. Und die das auch brauchen, weil ohne das Planen können sie nicht anfangen. Und es gibt Leute, die haben sehr, sehr viel Spaß daran, einfach drauf loszuschreiben und dieses berühmte, ja, die Charaktere machen, was sie wollen. Mhm. Also der Unterschied zwischen dem plottenden Autor und dem entdeckenden Autor. Das ist natürlich jetzt ein methodisches Konzept, das ist keine reine Lehre, ja? Weil die reine Lehre gibt es nicht und das ist auch, also man sollte nicht glauben, dass jemand, der mehr so auf Entdeckertour ist, nicht im Hintergrund gleichzeitig plant, weil das tut er, vielleicht tut er es im Kopf, aber sicherlich wird auch er sich dann Notizen machen, die meisten Leute sind irgendwelche Grauschattierungen zwischendrin. Und sicherlich kann auch der ganz viel mit Planen und jedes einzelne Kapitel plant, der wird kein erfolgreiches Buch zu Ende schreiben, wenn er halt nicht immer anfängt zu schreiben. Und der wird beim Schreiben genauso merken, dass trotz sämtlicher Pläne plötzlich Sachen anders sich entwickeln, als er gedacht hat. Mhm. Das eine ist nicht besser als das andere. Also natürlich hat derjenige, der einfach ohne Planen loslegt, hat das Problem, dass er vielleicht plötzlich in Schwierigkeiten stößt und merkt, Mist, da habe ich ein ganz riesiges Loch im Plot oder ich muss da zurückrudern, muss mehrere Kapitel neu schreiben, weil das funktioniert so nicht. Hm. Umgekehrt hat derjenige, der zu viel plant, manchmal das Problem, dass seine Charaktere zum Beispiel zu plotgetrieben sind, dass sie Sachen nur deswegen machen, weil es jetzt so vorgesehen ist. Und das merkst du als Leser. Oder also viele Leser merken das. Das ist eine Sache, die mir mittlerweile aufgefallen ist, die wir häufig zum Beispiel in Filmen oder auch in Serien als gegeben hinnehmen, weil uns das Genre das so eingetrichtert hat. Das ist so, ne, auch gerade in so Genrefilmen, so Action oder sowas, wo man sagt, ja gut, das gehört dazu, ne? Ja. In Büchern stößt dir das aber oft ganz, ganz stark auf. Und denkst dir, das ist aber jetzt gerade total unlogisch. Warum macht er das denn? Ich weiß auch, dass, glaube ich, zum Beispiel Stephen King ein sehr großer Freund ist von den Charakteren Raum geben. Ich persönlich, ja, ich bin eine Mischung sicherlich aus beiden. Ich habe mehr Spaß daran, den Charakteren Raum zu geben. Ich habe zu viel Angst davor, wenn ich mir zu viel kaputt mache durch Planung vorher. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn du Krimi schreibst, musst du vorher planen. Also gerade Krimi ist halt, du brauchst Verdächtige, du brauchst ungefähr eine Handlung, du musst ein bisschen festlegen, wer was wann entdeckt. Du musst ja die Du musst die interessanten Sachen verstecken. Du brauchst einen Mörder. Du brauchst Leute, die verdächtig sind, aber keine Mörder sind, auch wenn es von Agatha Christie angeblich heißt, dass sie manche Bücher so geschrieben hat, dass sie bis zum letzten Kapitel selbst nicht wusste, wer der Mörder ist. Aber also da musst du schon eine ganze Menge an Gehirnschmalz erstmal reinstecken. Ich persönlich mache das meistens, ich wechsle das ab.
Okay.
Also ich brauche dieses Schreiben, ich brauche diesen Spaß am Schreiben, um selbst auch Spaß am Schreiben zu haben.
Ja, ich würde jetzt immer im Kopf so eine Art Blitztest bei mir machen und überlegen, was mir irgendwie gut tun würde. Und ich glaube, ich bin tendenziell auch eher jemand, der gerne lieber losschreiben würde und irgendwie, ja, gucken würde, wie sich halt das entwickelt. Also, wie du es gerade meintest, irgendwie, die Figuren entwickeln sich halt so mit der Zeit irgendwie in ihrem Eigenleben. Das ist, glaube ich, eine Sache, die auch tendenziell hoffentlich eventuell mehr zu meiner Erzählweise passen könnte, wenn ich jemals ein Buch schreibe. Wobei es bei mir wahrscheinlich keine Krimis sein würden. Also, ich hätte jetzt spontan im Kopf gehabt, okay, ich möchte irgendwas Abstrakteres, also nichts, was zu realistisch ist, vielleicht irgendwas in der Zukunft, irgendwas Dystopisches oder irgendwas Science-Fiction-mäßiges. Mhm. Wenn ich da irgendwie, ich glaube, das ist, glaube ich, vielleicht so ein Genre, was eventuell sogar prädestiniert dafür ist, eher so ein bisschen die Sachen ein bisschen mehr laufen zu lassen, weil du oft nicht diesen, sagen wir mal, bei Krimis hast du ja gerne mal so einen Plot-Twist irgendwie drin, dass am Ende irgendwie nochmal was Überraschendes passiert oder wie du gerade meinst, Beweismittel tauchen dann und dann auf. Und bei anderen Sachen, wenn es vielleicht nur darum geht, dass irgendwer die Welt retten muss und dafür irgendwo einen Stein von A nach B bringen muss, da kannst du natürlich mit diesem groben Rahmen extrem viel dann zwischendrin machen.
Kannst du schon, wobei du natürlich auch da schauen musst, dass du eine Handlung drin hast, okay, weil ansonsten trägt es eben auch nicht. Also ich glaube, dass das auch eine Gefahr ist für Leute, gerade die in gewissen Genres unterwegs sind. Ich bin selbst ein sehr großer Fan von Fantasy zum Beispiel, Literatur. Science Fiction lese ich auch gerne gelegentlich mal. Und du merkst solchen Büchern an, wenn die zu sehr dahin plätschern oder irgendwie jetzt noch eine Action-Szene drin ist, weil die Leute hatten jetzt gerade Lust auf eine Action-Szene oder so. Das heißt, du musst schon auch dir bei jeder Sache immer fragen, warum ist das jetzt gerade drin? Was hat das für ein Ziel? Auch da gibt es natürlich haufenweise Modelle im Netz. Ne? Es gibt diese berühmte Heldenreise zum Beispiel. Es gibt da ein ganz, ganz, ganz berühmtes Buch, Hero with 1000 Faces, wie heißt das auf Deutsch, Held mit 1000 Gesichtern, der das darlegt, dass bestimmte Geschichten in unserer Weltgeschichte, in unserer Weltliteratur immer auf denselben Plot zurückgreifen oder auf einen sehr ähnlichen Plot zurückgreifen. Und es gibt Hollywood-Regeln, wie du einen Film zu drehen hast. Und dann schaust du jetzt plötzlich an und merkst, boah, also die alten Star-Wars-Filme sind exakt nach diesem Vorbild geschrieben. Ja, da tauchen die ganzen Leute auf, der Mentor, der dem Helden was sagt und der Three-Fail-Cycle, du merkst, ich habe ziemlich viel auf Englisch gelesen und mir angehört. Ich erkläre später vielleicht nochmal kurz, warum. Also die Tatsache, dass du erstmal scheiterst, bevor du es dann schaffst, das sind alles so Trigger, die anscheinend auch bei uns Menschen gut ankommen, erwiesenermaßen. Das ist sicherlich auch nicht schlecht, wenn man sowas weiß. Ich finde es halt auch immer sehr albern, wenn man sich da zu sehr an solche Sachen dranhängt. Also meine Sache ist es auch nicht. Andererseits kann man auch wieder sagen, du kannst es da regeln auch und dann wieder gut brechen, wenn du sie erstmal beherrschst. Aber da kann man sich als angehender Autor auch ganz wunderbar in solchen Sachen verlieren, je nachdem, wie es einem Spaß macht.
Genau, jetzt würde ich nämlich so fragen, würdest du so einem Anfänger empfehlen, mal zumindest sowas in solche Modelle so einen Blick reinzuwerfen oder würdest du erstmal davon abraten, ich soll erstmal einfach so vielleicht machen, wie ich denke? Hast du da irgendwie so ein Gefühl? Also, oder würdest du jetzt, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, würdest du retroperspektiv das vielleicht anders machen?
Ich wahrscheinlich kommt es auf den Charakter an. Es gibt Leute, die finden es total hilfreich. Es gibt Leute, die fühlen sich dadurch sehr eingeengt. Das Problem bei vielen solcher Modellen und Ratgeber ist auch oft, dass sie dann sich schnell als die einzig wahre Lehre verkaufen. Ich habe, was mir sehr, sehr Spaß gemacht hat, und das ist unter anderem ein Grund, warum ich jetzt ständig mit so vielen englischen Begriffen hantiert habe, ich habe einen Podcast gehört, der von vier Autoren gemacht ist, die alle aus verschiedenen Genrebereichen kommen. Einem Fantasy-Autor, einem Horror-Autor, einer Historienautorin und einem Webcomic-Zeichner, der heißt Writing Excuses. Der ist mittlerweile in seiner 14. Staffel, glaube ich. Also jedes Jahr, jede Woche produzieren die eine kurze Folge, 15 Minuten. Mhm. Und weil es nur 15 Minuten sind, stellen sie einfach ganz viele kurze, werfen dir ganz viele kurze Themen hin. Und stellen kurze Ideen vor, behaupten oft nicht, die reine Lehre gebracht zu haben, weil sie eben auch unterschiedliche Leute sind. Mittlerweile haben sie den Kreis auch erweitert auf weitere Gastautoren. Ist sehr, sehr empfehlenswert, wenn man Englisch beherrscht und auch ein bisschen vielleicht eh so Spaß an solchen genrelastigen Sachen hat. Aber das im Grunde, was man da hört, gilt für ganz viele verschiedene Genres. Das kann man auch übertragen. Und sowas, also ich würde schon Leuten empfehlen, klar, hört euch um, schaut euch um. Andererseits, also gerade beim ersten Mal, mein Gott, lasst euch auch nicht so sehr einengen von sowas.
Man muss wahrscheinlich im Kopf haben, es wird sowieso nicht das Allerbeste und Tollste, was man dann irgendwie beim ersten Mal aufschreibt und dann lieber vielleicht ja dieses Ausprobieren, ich guck mal, auf was überhaupt hinausläuft und man kann später sich immer noch verbessern, weil das kommt, glaube ich, gerade ganz gut durch, dass das erste Buch einfach nie quasi das Nonplusultra sein wird.
Ja, sowieso nicht. Ja. Ich kann mal ein Beispiel geben. Ich hatte bei meinem Krimi, von Anfang an hatte ich so eine Szene im Kopf, wie die eine Hauptdarstellerin auf der Flucht vor einem der Verbrecher durch ein abendliches, leeres Krankenhaus flüchtet. Und ich dachte so, das wird eine der Szenen dann zum Höhepunkt. Und dann fiel mir plötzlich beim Schreiben auf, ja Mist, die hat ja ein Handy. Die kann ja um Hilfe rufen. So. Und das sind so typische Sachen, die merkst du tatsächlich erst, wenn du diese Szene vor dir hast. Mhm. Und dann schreibst du es und dann fällt dir ein, so. Und dann hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten. Dann kannst du sagen, okay, ja, lässt dir Handy fallen, Handy kaputt.
Der Klassiker.
Und genau, so. Und dann wird das jedem Leser auffallen als, naja, das ist ja jetzt gerade, ne? Kommt naja. Gerade recht.
Ja.
So, und dann habe ich, was habe ich gemacht? Dann habe ich versucht, wie kann ich das mit ihrem Charakter irgendwie verknüpfen? Sie ist Journalistin. Mir ist eingefallen, dass es gerade bei den jungen vietnamesischen Radiojournalisten, die ich ausgebildet hatte, immer ein ganz großes Thema war, dass die immer ihre Batterien vergessen hatten bei den Radioaufnahmegeräten, wenn sie rausgingen. Das ist auch so der Klassiker, wenn du irgendwie mit Technik unterwegs bist, also wenn du kein schreibender Journalist bist, der einfach nur einen Bleistift braucht, dann musst du immer alles doppelt, dreifach checken. Und dann gab es vorher in der Redaktion mit ihr so ein Gespräch und dann sagen die anderen ja immer, sie nehmen mir immer das Smartphone zum Aufnehmen und sie sagt, nee, sie mag diesen alten großen Rekorder lieber. Und dann hast du plötzlich auch, da trägst du es ihrem Charakter bei. Dann sagst du was über den Charakter aus. Das macht Spaß dann. Mhm. Und dann sagt sie, also nee, sie mag das mit dem Telefon aufnehmen nicht. Und dann habe ich eine Szene reingebracht, wo sie aber doch aus einem bestimmten Grund dann mit dem Telefon aufnehmen musste. Aber ziemlich lange und das Telefon dann eben lange, 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 lange lief. Und dann konnte ich das verknüpfen damit, dass dann an diesem Abend die Batterie von diesem Telefon alle war. Und sie dann noch so sagte, ah Mist, ich hab's doch gewusst. Genau aus dem Grund habe ich noch meinen Kollegen gesagt, ich will das scheiß Telefon nicht und so. Und dann hattest du einen Bogen, der hoffentlich dem Leser mehr Spaß gemacht hat, als sie lässt das Telefon fallen.
Da fällt mir jetzt gleich so da nebenbei noch eine andere Sache auf. Du hast da auch eine Verknüpfung hergestellt, so zwischen Menschen, die du aus dem echten Leben erkennst und erlebst und halt der Figur im Buch. Ist das eine Sache, die wie so ein Standardding irgendwie ist, dass man Eigenschaften so aus dem echten Leben irgendwie überträgt? Also ist das typisch, dass man sowas macht?
Sagen wir mal so, es hilft sicherlich. Mhm. In welchem Grad du es machst, ist dann auch wieder abhängig davon. Also, ne, wenn du sagst, du willst Science Fiction schreiben, dann werde ich dir nicht raten, dann musst du aber erstmal auf den Mars geflogen sein oder dich mit dem Astronaut unterhalten. Aber, aber zum Beispiel kann es natürlich sehr sinnvoll sein, vielleicht Charaktere darauf zu basieren, auf Menschen, die du kennst oder auf bestimmten Eigenschaften von Menschen, die du kennst. Man merkt beim Schreiben oft, wie sehr wir in uns selbst gefangen sind, wie sehr wir Situationen immer aus unserer eigenen Warte auch interpretieren und uns gar nicht so bewusst ist, warum manche Menschen komplett anders handeln oder anders denken als wir. Also sich wirklich in die rein zu versetzen, das kann manchmal ganz hilfreich sein, wenn man da sich reale Vorbilder nimmt. Und klar, also ein bisschen was sollte man schon wissen, vermutlich, über das, was man schreibt, weil man sonst halt auch Gefahr läuft, sehr, sehr in Klischees abzudriften. Das macht ja vielleicht auch selbst nicht so Spaß, so Schablonen zu zeichnen. Dann wird es natürlich auch die Besserwisser geben, die sich mit dem Thema gut auskennen, die dann sagen, oh, das ist aber unlogisch. Die gibt es immer wohlgemerkt. Mhm. Also es sei denn, du bist irgendwie Doktorand des Themas, über das du schreibst. Aber ich glaube, es hilft schon, sich mit gewissen Aspekten auch auseinanderzusetzen. Okay. Ja, auf jeden Fall.
Gut, jetzt stelle ich mir vor, ich habe jetzt irgendwann mal angefangen, habe da was geschrieben, das Buch ja plätschert vor sich hin oder kommt sogar wirklich irgendwie voran. Und jetzt bin ich, sagen wir so von der Anzahl Wörter, die ich erreichen möchte, oder Anzahl Seiten, bin ich bei einem Drittel angekommen. Wäre das vielleicht mal so ein erster Moment, wo ich auch mal zurückblicke oder schreibe ich einfach weiter? Wie läuft das denn so ab? Weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass ich vielleicht von Anfang bis Ende einfach mal durchschreibe. Gibt es da so Etappen oder erzähl mal von dir, ob es da so eine Art Etappen gab, wo du gesehen hast, okay, du kommst irgendwie voran, du bist zufrieden, du machst irgendwo einen Haken dran oder ist es so eine Sache, wo man quasi immer wieder zurückblättert, denkt, oh Gott, nee, das musst du irgendwie doch vielleicht anders machen oder dann musst du Sachen streichen. Wie ist denn so ein, ja, wie läuft das denn so ungefähr ab, wenn ich jetzt mal so angefangen habe zu schreiben und dann mal irgendwann mal kurz den Stift fallen lassen und denke, okay, wie mache ich jetzt eigentlich weiter?
Also ich habe auf eine sehr verquere Art und Weise geschrieben, die glaube ich auch nicht so viele Leute so anwenden. Ich habe komplett mosaikartig geschrieben. Mein Buch entstand nicht erste Kapitel, zweite Kapitel, dritte Kapitel, sondern erstes Kapitel, 17. Kapitel, zweites Kapitel, fünftes Kapitel, 22. Kapitel, so. Also ich habe immer wieder, bin vor und zurück gesprungen, wo ich gerade das Gefühl hatte, dass manchmal habe ich Blockaden so überwunden, dass ich da irgendwie nicht weiterschreiben wollte und dann am Ende weitergeschrieben habe. Manchmal wollte ich auch wissen, wie sich am Ende Sachen entwickeln, damit ich dann am Anfang darauf Bezug nehmen kann oder sie vorbereiten kann.
Aber manchmal da muss ich gleich mal einhaken, das kannst du aber nur machen, wenn du auch wirklich vorher den kompletten Plan hattest, wenn du weißt, okay, du hast irgendwie, so soll die Handlung laufen, du hast vielleicht schon so ein paar Überschriften für die Unterkapitel und Kapitel und weißt, okay, das ist so der Fahrplan für die Gesamthandlung.
Ja, aber wie gesagt, das musste ich zum Teil beim Krimi auch. Ah, ja, stimmt, ich musste grob wissen, worum es geht. Und manchmal hat es mir eben auch geholfen, dann Löcher zu identifizieren. Also wenn ich schon wenn ich wusste, ich will irgendwie da und darauf hinaus, dann habe ich festgestellt, okay, dann brauchst du aber auch hier noch einen Verdächtigen oder du brauchst hier noch, weiß ich nicht, ne, den Weg von hier nach dort, um da hinzukommen. Aber nochmal, ich glaube, dass das eine relativ krude Art und Weise ist zu schreiben. Ich denke schon, dass viele Leute einfach von vorne anfangen. Sollte man innehalten? Klammer auf, hängt sicherlich wieder vom Charakter ab, Klammer zu, was sicherlich gar nicht stört, ist zum Beispiel, wenn man da gute Leute hat, auch nach einer gewissen Zeit, andere Leute mal reinschauen zu lassen. Freunde, Bekannte, man muss da ein bisschen schauen. Richtig gute Testleser zu finden, ist auch so ein Fall für sich. Man muss auch lernen zu merken, was Testleser können und was sie nicht können. Also sie können ja zum Beispiel oft nicht Ratschläge oder Lösungen geben oder vielleicht sollte man auf deren Ratschläge auch nicht hören. Man sollte auch gar nicht fragen, was gefällt dir schlecht oder so, sondern man sollte Sachen abfragen wie, wie glaubst du denn, dass es weitergeht?
Okay.
Oder was glaubst du, was das für eine Art Buch ist? Was ist denn das für eine Stimmung, die das in dir hervorruft? Was ist das für ein Genre? Weil es sicherlich ein ganz, ganz großer Fallstrick ist, wenn du am Anfang falsche Erwartungen wächst beim Leser. Wenn du düster anfängst und dann plötzlich ein paar Kapitel weiter machst du irgendwelche blöden Witze. Das wirkt schief dann. Das bist du nicht erwartet als Leser und dann gefällt es dir nicht. Oder wenn der Leser das Gefühl hat, das ist jetzt gerade ein Krimi und dann merkt er aber plötzlich, das ist eigentlich eher eine Liebesgeschichte und dann fühlt er sich auch veräppelt oder das war gar nicht das, was er wollte. Es gibt Bücher, die können sowas ganz gut, aber auch die lassen das meistens schon ganz am Anfang durchscheinen, dass sie vermutlich da vielleicht noch einen großen Twist haben, der die Art und Weise des Buchs verändert. Und ansonsten kann das unglaublich interessant sein, abzufragen, was glaubst du, wie es weitergeht oder was sind so deine Erwartungen, weil man, entweder kann man die Erwartungen dann bestätigen oder man sagt vielleicht bewusst, dann gehe ich mal einen anderen Weg, aber mit solchen Sachen kann man dann spielen.
War es für dich schwer, solche Leute zu finden? Weil ich habe gleich sofort im Kopf, wo ich denke, wem von meinen Freunden könnte ich das geben? Und ich merke schon sofort, okay, das wird mich echt eine Menge Überwindung kosten, irgendwie Leuten das zu geben, wo man halt selbst wahrscheinlich eher Zweifel hat, ob das überhaupt so toll und passend ist. Also war das für dich einigermaßen einfach, weil du ja sowieso auch zumindest journalistisch unterwegs warst schon und Leute schon öfters von dir was gelesen haben, oder hat das dich auch Überwindung gekostet?
Ja, hat mich auch Überwindung gekostet. Also es gibt sicherlich Leute, die dir jetzt an der Stelle sagen würden, mach das bloß nicht schon nach einem Drittel, mach das vielleicht erst, wenn es ganz fertig ist, damit du dir nicht die Motivation versaust. Auch da muss man wahrscheinlich ausprobieren, was am besten für einen funktioniert. Ich war tatsächlich überrascht, wie hibbelig ich teilweise war, was da zurückkam. Ich habe aber auch schnell festgestellt, also es gab Leute, die haben dann so 2-3 Anmerkungen gemacht, die mir auch einfach hilfreich waren, wo ich dann vielleicht gemerkt habe, oh, da bist du genau auf dem richtigen Weg, oder hoppla. Also zum Beispiel hatte ich ganz am Anfang bei einem Charakter, bei dem Gelegenheitsarbeiter, habe ich einen Affen eingeführt. Okay. Der hat einen Affen so, als Haustier. Und ich glaube, die Idee war tatsächlich ganz simpel, weil ich das irgendwo gesehen hatte und fand das irgendwie spannend und wollte damit irgendwie arbeiten. Und dann schrieb die halt an den Rand so, da bin ich mal gespannt, was mit dem Affen los ist. Da dachte ich so, Mist. Der hat ja eigentlich recht. Das ist diese berühmte Chekhovs Gewehr. Also wenn irgendwo ein Gewehr eingeführt wird, dann muss es auch am Ende des Buches schießen. Und dann dachte ich, du musst irgendwas mit diesem Affen machen eigentlich. Und ich habe tatsächlich dann den Affen am Ende nochmal eine Rolle gegeben. So, ne, also solche Sachen bekommst du dann vielleicht. Und ein Bekannter, den ich hatte, der hat sich mit einem unglaublichen Eifer und einer unglaublichen Sensibilität in dieses Buch gestürzt und hat ganz, ganz viele Anmerkungen gehabt, dass es eine helle Freude war, was ich vorher so gar nicht erwartet hätte. Und der war fast ein Lektor. Okay. Der war mein erster Lektor im Grunde. Das muss man ausprobieren. Wahrscheinlich kann man das vorher gar nicht so genau wissen, wie die Leute da so ticken.
Okay. Gut, ja, ich muss das gerade in meinem Kopf so ein bisschen verarbeiten und gucken, okay, wie gehe ich jetzt vor? Okay, dann habe ich das, sagen wir mal, gemacht und komme auch irgendwie dann vielleicht so irgendwann mal so zum Ende des Buches. Also es gibt ja irgendwann mal vielleicht diesen Moment, wo du sagst, okay, ich bin jetzt zumindest also fertig in dem Sinne, ich habe erstmal alles einmal aufgeschrieben. Ist das dann so das klassische Ding, jetzt geht die Arbeit nochmal richtig los? Also liest man sich dann im Normalfall alles nochmal sehr, sehr akribisch durch und muss man irgendwie nochmal ein gefühlt 20-50% aller Kapitel nochmal was ändern oder grundlegend anders machen? Oder wenn man Glück hat, hat man schon so fundiert toll alles bis dahin gemacht, dass man jetzt eigentlich nur noch Kleinigkeiten ausbessert? Also ja, klar, wahrscheinlich wieder sehr individuell, aber wie war es denn bei dir?
Naja, also wenn du Elfmeter für die Liebe schreibst, machst du es nicht. Schreibst du einfach durch. Nein, auf jeden Fall musst du nochmal durch dieses Buch drüber gehen. Und das ist auch tatsächlich bei mir eine sehr, sehr, also ich habe das auch nicht unbedingt geliebt, weil natürlich der erste Teil ist kreativ sein und dann explodieren Sachen in deinem Kopf und du hast überraschende Ideen. Und das zweite ist, kann halt auch dann richtig in Arbeit ausarten. Auch da mag es sicherlich wieder Leute geben, die das total toll finden, die auch gerne Texte redigieren. Ich habe früher schon in der Schule, habe ich meine Aufsätze sehr ungern nochmal ein zweites Mal Korrektur gelesen, um Rechtschreibfehler oder sowas zu finden. Habe ich immer gehasst. Durch meine Arbeit beim Journalismus habe ich es mir antrainiert, natürlich, aber aber natürlich musst du dringend Arbeit nochmal reinstecken, weil wie vorhin schon mal angeklungen, es kann sehr gut sein, dass du erst beim Schreiben merkst, dass da Fehler drin sind, dass da unlogische Sachen drin sind. Und dann musst du halt bei einem Roman nochmal richtig ran. Das war das, was du vorhin gefragt hast, mit Unterschied zwischen auch Roman und Sachbuch. Oder was ich gesagt habe, mit der Freiheit, die ein Problem ist. Wenn du halt in einem Sachbuch am Kapitel vorher irgendwo was veränderst, dann kannst du es einfach machen. Das stört die Kapitel hinten dran nicht. Wenn du in einem Roman merkst, Mist, die Geschichte sieht vor, dass hier die beiden eine Beziehung eingehen, aber eigentlich ist dieser Mensch total unfreundlich die ganze Zeit. Ich kann das gar nicht richtig argumentieren, warum die warum die im Bett landen, dann musst du vielleicht nochmal den gesamten, sämtliche Kapitel anfassen, wo diese Figur drin vorkommt. Und dann musst du auch nochmal sämtliche Kapitel identifizieren, wo diese Figur drin vorkommt. Und das kann durchaus eine Kernarbeit sein. Im Zweifelsfall gehst du da nicht nur einmal drüber, sondern du gehst mehrmals drüber, ja.
Weißt du, wie oft du bei Hanoi Hospital drüber gegangen bist? Oder also ein Zeitverhältnis zwischen, okay, ich bin fertig, also dieses Schreiben und das quasi drüber schauen, so gibt es irgendwie so Verteilung, so 2:1, also hast du irgendwie sowas ganz, ganz grob im Kopf?
Nee, weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber wahrscheinlich, also ich weiß, wie oft ich müsste ungefähr dreimal drüber gegangen sein, ja. Und einer davon unter anderem war auch Sachen kürzen. Okay. Also auch das ist eine ganz simple Sache. Vermutlich, wenn du anfängst zu schreiben, wirst du abschweifen. Und es tut jedem Text, auch das lernt man oft beim Journalismus, es tut eigentlich fast immer jedem Text gut, das Fett abzuschneiden und ihn ein bisschen zu trimmen. Szenen wegzuwerfen, die vielleicht gerade gar nicht relevant sind. Manchmal auch sehr schmerzhaft. Dieses berühmte Kill Your Darlings. Da hast du dich voll verliebt in diese eine Szene. Ne? Das war die Szene vielleicht, wie ich eben schon beschrieben habe, die du von Anfang an ausgemalt hast. Sie rennt durch das leere Krankenhaus und du merkst plötzlich, eigentlich ist es mehr so eine Action-Szene, da passt da gar nicht rein. Mhm. Vielleicht schreibst du es nochmal ganz um. Ich habe plötzlich festgestellt, ich hatte, wie gesagt, diese Deutsch-Vietnamesin nach Vietnam kommen lassen zur Familie ihres Vaters, der Vietnamese ist. Und dann gibt es einen Trauerfall in der Familie und ich schreibe das alles so und am Ende fällt mir ein, ja, warum reist denn da der Vater jetzt nicht an? Ja, ist doch logisch, ja. Verdammt nochmal. So, hatte ich aber nie reingeschrieben, wusste auch, das passt jetzt überhaupt nicht, kann der nicht reinschreiben, also musste ich mir dann Gründe überlegen, warum dieser Vater nicht anreist. So, also das, das ist eine große Arbeit. Wohlgemerkt, es gibt für sehr, sehr viele Autoren sogar eher das gegenteilige Problem, viele Autoren fangen zu früh mit diesem Redigier- und Revisionsprozess an.
Okay.
Die kommen nicht zum Ende. Die fangen an zu schreiben und wie du eben sagst, nach einem Drittel lassen den Stift fallen und schauen nochmal zurück und merken, passt nicht, jetzt fange ich nochmal neu an, da muss ich umschreiben, dann schreiben sie nochmal neu, dann stoppen sie schon nach einem Viertel wieder und sagen, passt nicht, schreibe ich nochmal neu. Und dann liegt das Ding irgendwann im Schreibtisch und ist nie wirklich fertig geschrieben. Das ist bei sehr vielen Leuten sicherlich auch ein Problem. Es gibt auch da ein ganz spannendes Projekt, das sich seit ein paar Jahren etabliert hat, weltweit. In Deutschland ist es noch nicht so groß. Das ist der NaNoWriMo, der National Novel Writing Month.
Okay.
Also wie du hörst, kommt auch aus dem Angelsächsischen. Und die Idee ist, dass du in einem Monat ein Buch schreibst. Und ein Buch ist definiert dadurch 50.000 Wörter. Und das teilst du dann durch einen Monat und musst du irgendwie musst du pro Tag 1.600 Wörter schreiben und das ist ziemlich knackig. Gerade für Leute, die noch einen Beruf nebenher haben. Und die Idee in diesem ganzen Projekt ist, dass du dich zwingst, dieses Ding fertig zu schreiben und nicht den Griffel ständig fallen lässt und dich nicht in Selbstzweifel versenkst. Und die Idee ist auch, dass du merkst, manchmal durch Schreiben entwickeln sich auch Ideen, durch Schreiben platzen auch Knoten, durch Schreiben lösen sich Schreibblockaden auf und vor allen Dingen auch, manchmal ist es auch gut, viel Dreck zu schreiben, um darin den einen Trüffel zu finden, der dir durch Zufall eingefallen ist und der durch diesen kreativen Schreibprozess entstanden ist. Ich hab von einem Autor mal den wunderschönen Satz gehört, dass die schlechteste aufgeschriebene Geschichte ist besser als die beste in deinem Kopf jemals ersonnene Geschichte. Deswegen sagt er auch immer, also es kommen, seit ich berühmter Autor bin, kommen Leute auf mich zu und bieten mir ihre Ideen an und so. Ich sage immer, ich brauche eure Ideen nicht. Ideen habe ich genug und das Entscheidende am Autor-Dasein ist dieses Aufschreiben. Das ist das wirklich Harsche. Weil im Kopf klingt das alles immer total logisch und total einfach und wenn du es aufschreibst, dann merkst du, wo es knirscht, wenn du es anschließend liest.
Ich finde es gerade krass, was ich für Stimmungsschwankungen hier gerade durchmache, weil am Anfang war es irgendwie so ein bisschen, ja, ich schreibe einfach mal ein Buch, dann waren wir zwischendurch dabei, wo ich dachte, oh Gott, das ist ja doch irgendwie Arbeit und jetzt sind wir schon wieder da angekommen, wo ich sage, okay, ich kann eigentlich in 30 Tagen ein Buch schreiben, wenn ich mich einfach nur anstrenge, egal wie schlecht das ist.
Ja, genau. Genau. Und das ist auch perfiderweise ist dieser Monat, der NaNoWriMo-Monat, ist der November. Das ist eigentlich ein Monat, wo man noch vielleicht noch in Weihnachtsvorbereitung sowas ist, wo viele Leute sowieso nicht wirklich gut Zeit haben. Das ist aber auch eine riesen Gaudi, weil du mittlerweile eben auch in Deutschland eine gewisse Community hast an Leuten, die sich dann da auf dieser Seite versammeln, in diesem Forum. Und also da gibt es ein Forum dann dazu und es gibt Städtetreffen und dann pusht du dich halt gegenseitig. Und dann schreibst du halt und klar, musst halt aufpassen, dass du dich nicht wiederum in den Forum da versenkst und damit Zeit verbringst. Aber du hast ja auch diese tickende Uhr, so die du sagst, so 1600, weiter muss heute. Ja. Und dadurch, dass du zu mehreren bist, ich habe das tatsächlich schon mehrmals genutzt jetzt in den letzten 2-3 Jahren, es hat mir gut getan, so in diesem Wettbewerbs Charakter zu sein oder in diesem selbstgesteckten Ziel. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Du brauchst ja dieses berühmte, was in jedem Motivationsratgeber vermutlich für nicht nur für Bücher schreiben, sondern für alles im Leben hast. Ne? Setz dir kleine Ziele. So, das ist genau das. Ja, du hast jetzt das Ziel heute, so und so viele Wörter.
Also gibt es dann bei dir tatsächlich so 2, 3 Bücher, die bei dir quasi rumliegen, aber die quasi wahrscheinlich nie veröffentlicht werden, weil du es einfach mal in einem Monat runtergeschrieben hast?
Nein. Ja, ich habe tatsächlich eines, was ich vielleicht nochmal anfassen will. Ich habe aber einmal zum Beispiel eben auch das genutzt, um quasi außer der Reihe, also es ist in Anführungszeichen gegen die Regeln, aber es interessiert ja auch keine Sau, weil du machst es ja nicht für irgendwelche Medaillen oder was sonst, du machst es ja für dich. Habe es benutzt, um mein nächstes Buchprojekt voranzutreiben, also um da einfach den Motor anzuwerfen. Und ich habe das auch nicht durchgehalten. Ich habe dann auch nach 2 Wochen die Flinte geworfen, weil es halt, also tatsächlich jeden Tag zu schreiben, ist verdammt anstrengend. Aber gleichzeitig ist es eine unglaublich geile Erfahrung auch, weil du plötzlich merkst, du kommst doch in so einen Mindflow rein. Man riskiert gerade, wenn du einen Beruf nebenher hast, riskierst du auch häufig dich, es gibt immer alle möglichen Gründe, nicht zu schreiben. Ja, du hast den Beruf, du hast die Familie, du hast die Freunde, da kommt Champions League Spiel abends noch im Fußball, im Fernsehen. Es gibt immer ganz viele Gründe, nicht zu schreiben. Und wenn du aber weißt, du möchtest jetzt schreiben, dann merkst du, es geht. Und es geht auch tatsächlich leichter, wenn du drin bist und wenn auch konstant über mehrere Tage hinweg deine Gedanken um so ein Buch kreisen. Und das ist viel einfacher, als dann nach 3 Tagen Pause sich wieder dran zu setzen und wieder die Kapitel durchzulesen. Wo war ich denn? Was wollte ich denn machen? Ja, schreibst mal einen Satz. Oh, da ist was Spannendes auf Twitter. Ja. So, ne? Das heißt, es ist eine unglaublich spannende Erfahrung, kann man gerne mal mitmachen. Man muss das auch nicht bewältigen, siegreich, aber einfach, das sich mal zu zwingen, ist sehr, sehr nett. Ich weiß auch, es gibt tatsächlich Kollegen, die schreiben in jeder freien Minute. Die schreiben dann notfalls am Smartphone oder schreiben, skribbeln sich irgendwas mit der Hand auf. Aber einfach um diesem, und natürlich bist du am Smartphone nicht schnell zu schreiben, aber du bleibst im Fluss, du bleibst im Flow, du denkst drüber nach. Und kommst Stück für Stück für Stück weiter, weil tatsächlich, wenn du ein Buch schreiben möchtest, musst du irgendwann irgendwie weitermachen. Es hilft halt nichts, wenn das halbfertige Manuskript da rumliegt.
Okay, wir sind jetzt sehr auf die, wie ich finde, so Romanschiene reingegangen. Wie sieht es denn aus bei Sachbüchern? Gibt es da so, was sind so die elementaren Unterschiede, wenn ich so ein Sachbuch irgendwie schreiben möchte? Also gibt es da irgendwie so 2, 3 Stichpunkte, die du uns sagen kannst?
Also Sachbuch, würde ich sagen, hat schon vergleichsweise viel auch mit Journalismus zu tun. Es sind ähnliche Skills. Du musst halt, entweder musst du gut beobachten können, wichtige Dinge rausfischen, Dinge verständlich erklären, Wissen aufbereiten, vielleicht auch Wissen so darbereiten, dass es unterhaltsam, eingängig ist. Also wie ich es vorhin beschrieben habe, da war halt auch ganz viel Recherche dann dabei. Vielleicht ist das tatsächlich auch fast ein Bereich, wo ich vergleichsweise stumm bin, weil es mir schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, weil ja letztendlich die Artikel, die ich schreibe, sind ja verkürzte Sachbücher. Also im Gegensatz zu diesem Vorteil, den du vorhin genannt hast, dass ich noch nicht die 20 Bestseller geschrieben habe. Also mit Journalismus beschäftige ich mich seit Jahren. Aber das ist das Beispiel, was ich vorhin zitiert habe, fällt mir da wieder ein, ne? Dass du halt überlegen musst, wie gehe ich diese Sache an? Wie beschreibe ich dann in dem Fall eine fremde Kultur dem Leser? Also du musst dir eben auch noch viel genauer überlegen, wer ist mein Leser? Das kann dir bei Romanen vielleicht ein bisschen mehr egal sein, weil für jede Art von Roman wird sich vermutlich ein Leser finden, der genau daran auch Spaß hat. Und beim Sachbuch musst du ja schon wahrscheinlich genauer vorher fragen, an wen richtet sich das? Sind das Anfänger? Sind das schon Leute, die ein bisschen Vorwissen haben? Warum interessieren die sich dafür? Was wollen die dann mitnehmen? Solche Fragen halt, ja.
Okay. Okay, ich würde sagen, ich bin jetzt so in meinem Kopf ungefähr fertig mit dem Buch. Also ich habe es jetzt einfach mal geschrieben, ein paar Leute haben drüber geschaut. Ich würde sagen, ich bin so ziemlich fertig, aber eine Sache, die mich dann zwischendurch interessiert, ist, wie habe ich dieses Buch eigentlich gerade aufgeschrieben? Ich werde wahrscheinlich nicht mit der Schreibmaschine am See gesessen haben und die Sachen runtergetippt haben und dann einen großen Stapel Papier liegen haben, sondern ich werde vielleicht irgendeine Software benutzt haben. Und die erste, die einem immer so einfällt, ist wahrscheinlich Word. Aber gibt es, also mit was hast du geschrieben oder beziehungsweise mit was schreibt denn so der Mensch, der überhaupt anfängt zu schreiben?
Also ich habe mit Word angefangen. Hm. Im Grunde brauchst du nicht erstmal nicht viel, du, also zum Anfang, zum Schreiben, du brauchst halt ein Blatt Papier und sei es digital. Es gibt natürlich tatsächlich professionelle Programme für Autoren und da fällt dir plötzlich dann auf, wie sehr Word ein Büroprogramm ist.
Ja.
Das ist mir früher nie aufgefallen, so krass. Also wie viele Funktionen Word hat, auch wie viel überflüssiges Zeug Word hat und wie viele Sachen Word auch nicht hat, weil es eigentlich gar kein Schreibprogramm ist, sondern ein Büroprogramm. Und das ganz wichtig ist, dass du halt so Bürotexte schreibst, so Protokolle und weiß nicht was alles. Mhm. Ich bin mittlerweile umgestiegen auf, ich fürchte sogar fast so eine der teuersten Lösungen, die es gibt. Insofern ist es vermutlich jetzt nicht unbedingt ein Ratschlag für angehende Leute, die jetzt diesen Podcast hören und sagen, oh, ich möchte noch mal anfangen. Das Programm heißt Papyrus und ist eben ein Autorenprogramm und hat dann eine unglaublich starke Rechtschreib- und Stilprüfung hinten dran. Du kannst dir zum Beispiel ganz individualisiert Füllwörter anzeigen lassen, kannst dir anzeigen lassen, wo benutze ich Wörter irgendwie ständig immer wieder. Es hat eine unglaublich starke Figurendatenbank im Hintergrund. Das heißt, wann immer du eine Figur einführst, kannst du direkt reinschreiben, so und so sieht sie aus, das und das ist ihr Hintergrund, das und deswegen ist sie wichtig, das und da muss ich noch denken, weil es tatsächlich erstaunlich häufig passiert, gerade wenn du mit vielen Figuren hantierst, über einen längeren Zeitraum, dass plötzlich sich die Augenfarbe von der einen Figur ändert, weil du halt drei Kapitel später nicht mehr wusstest, was du am Anfang geschrieben hast. Und du schaust dann nicht immer zurück. Ich habe sogar manchmal den Namen plötzlich mit drin geändert und solche Sachen. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Es hat auch noch ein paar andere Spielereien. Du kannst auch irgendwelche Mindboards und so erstellen. Klar, das kannst du auch alles auf Papier. Manche mögen es sogar lieber auf Papier. Aber das ist, das ist dann ein echtes Autorenprogramm tatsächlich. Kostet aber, ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, kostet tatsächlich in der Einstiegsversion 170 Euro.
Okay.
Also das ist schon für jemanden, der dann auch sagt, okay, ich verdiene auch dann Geld damit, ein bisschen was und das macht mir so viel Spaß, das leiste ich mir dann auch. Es gibt auch andere Programme, ich weiß, ein Programm, das zum Beispiel immer wieder genannt wird, das ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, ist Scrivener. Das kommt deutlich günstiger, ich glaube für 40 Dollar so rum. Und hat offenbar ähnliche Funktionen, also dass es auch Autoren beim Planen hilft und dass du der Kapitel einteilen kannst und dir Zeitleisten anlegen kannst und solches Zeugs. Okay. Aber wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber man kann sich durchaus mal im Netz umschauen. Es gibt mittlerweile, es gibt Autorenprogramme und wenn man das Gefühl hat, man schreibt ein komplizierteres Buch, ne, also eben vielleicht so Science Fiction, wo man dann noch verschiedene, verschiedene Welten oder sich noch überlegen muss, wie ist da der Technologiestand und sowas, dann kann sowas sicherlich lohnend sein, weil da ist Word dann doch verdammt begrenzt auf Dauer.
Ja. Aber dann ist wahrscheinlich so, für mich habe ich jetzt mitgenommen, es ist ähnlich wie bei dem Podcast, du fängst mit irgendeinem ranzigen Mikrofon per Skype an und dann arbeitest du dich halt vor, wenn du merkst, okay, das ist was für dich, holst dir ein besseres Mikro, eine andere Software und dann wird das alles ein bisschen, sagen wir mal, professioneller aufgezogen, aber am Anfang ist wahrscheinlich sowas wie Word ausreichend.
Genau. Was tatsächlich noch, was noch im weitesten Sinne das Software fällt, was mir noch sehr viel Spaß und auch Produktivität beschert hat, ist ein, ist eine, ja, wie nennt man sowas? Eine Online-Seite, eine Gamification-Seite wahrscheinlich müsste man es nennen. Die heißt For the Words.
Okay.
For in, also vier ausgeschrieben, vier the Words. Die führt dich in so ein, in so ein fantastisches Weltszenario ein und lässt dich, also wie in so einem Computerspiel, du willst Monster erlegen oder kleine Gegner erlegen. Und zwar erlegst du sie, indem du eine bestimmte Anzahl an Wörtern schreibst. So, okay. Das heißt, es ist im Grunde das, was ich vorhin bei diesem NaNoWriMo beschrieben habe. Nur kannst du es halt das ganze Jahr über machen und hast einen ständigen Anlass zu sagen, so und heute besiege ich mal diesen kleinen Vogel da, dafür muss ich 300 Wörter schreiben. Und dann schreibst du diese 300 Wörter und bist im Flow drin, weil das ist, wie gesagt, das ist bei vielen immer das Problem. Du musst in diesen Flow reinkommen, du musst schreiben, ins Schreiben reinkommen, weil sonst kommst du nicht weiter. Und dann hast du einfach Spaß daran und machst dann noch einen Vogel oder hast mal Spaß unbedingt diesen einen großen Troll da oder was auch immer, der 2000 Wörter hat und dann gehst du an den ran. Und ich hatte anfangs Angst, dass ich mir da auch den verliere, dass es dann so einen Spieltrieb auslöst und ich dann mehr mich irgendwie so in Inventar und sowas verliere, aber es ist eigentlich vergleichsweise schlank. Im Grunde geht es wirklich nur darum, diese verschiedenen Viecher zu erlegen. Und das hat bei mir tatsächlich erstaunlich gut funktioniert und fand das sehr, sehr praktisch. Auch da gibt es aber, glaube ich, verschiedene unterschiedliche Seiten, die das und Ideen, die das ähnlich machen oder auf andere Art und Weise. Ich glaube auch eins, wo du dich vergleichen kannst dann mit Freunden oder wo du irgendwie Wettbewerbe gegeneinander machst und solches Zeugs. Also da scheint es auch durchaus einen Bedarf bei vielen Leuten zu geben, sich ein bisschen in den Hintern treten zu lassen und sich zu ermutigen durch irgendwelche Spielereien.
Okay, gut, dann habe ich das Ding jetzt fertig, komplett abgeschlossen. Ich habe eine riesengroße Word-Datei, wo ich ein perfektes Buch geschrieben habe und mir denke, okay, das Ding soll jetzt irgendwie rauskommen. Wie bringe ich dieses verdammte Buch jetzt raus?
Also erstmal herzlichen Glückwunsch, du hast ein Buch geschrieben, das ist eine geile Sache. Und auch wenn du es nicht irgendwo rausbringst, ist es ja einfach cool.
Ja.
Naja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, du kannst Verlage anschreiben und kannst hier so gehen wie mir, nämlich, dass sie nicht antworten.
Wie viele hast du angeschrieben? Weißt du das noch ungefähr? Also reden wir von 10, 20, 100?
Nee, ich hatte, glaube ich, wahrscheinlich hatte ich ein halbes Dutzend. Die Nische war jetzt auch nicht so groß. Okay, also wie viele Verlage gibt es, die so einen Vietnam-Führer im humorvollen Stil oder so im Programm
haben? Also hast du schon zielgerichtet Verlage angeschrieben?
So, aber das wäre vielleicht schon mal die erste Sache. Schau dir mal an, was gibt es überhaupt für Verlage da draußen.
Ja.
Du kannst davon ausgehen, die großen, dicken Namen, an die kommst du normalerweise gar nicht ran, ohne einen Agenten zu haben. Da kann ich gleich noch was dazu sagen. Mhm. Aber die werden vermutlich, weil die werden so zubombardiert von Einsendungen, dass sie das gar nicht bewältigen können oder gar nicht bewältigen wollen, weil sie meistens durch so viel Müll warten müssten, um die Perlen zu finden, dass sie das oft nicht tun. Das heißt, du hast mehr Chancen danach, erstmal vielleicht Nischenverlage anzuschreiben. Von denen gibt es mehr, als man denkt, die sich so wirklich ganz speziell spezialisieren, blödes Wort, speziell spezialisieren, die sich voll spezialisieren auf eben zum Beispiel Science Fiction oder auf Romantik oder auf Krimi oder eben auf Regionalkrimi oder auf sonst was, die deutlich offener sind noch für solche Einsendungen. Da sollte man dann auf der Webseite nachschauen, was sagen die dazu? Möchten die bei der Einsendung gleich das ganze Manuskript? Möchten die, die meisten wollen ein Exposé, dass du ihnen kurz darlegst, worum geht's.
Wie lange wichtig ist bei solchen Sachen,
das sagen die meistens. Okay. Kommt drauf. Also wichtiger ist, was muss da alles drin sein? Ein Exposé muss nicht wie so ein Klappentext die Sachen anreißen und geheimnisvoll sein, sondern ein Exposé für einen Verlag muss tatsächlich von bis hinten erklären, muss auch den Plot-Twist erklären.
Okay.
Weil der Lektor will wissen, worum es geht und wie es ausgeht. Ne? Der ist nicht dein typischer Leser, der überrascht werden möchte, sondern der will von vornherein wissen, worum es geht.
Quasi so, wie was man bei Wikipedia reinschreiben würde, bei Handlung einfach mal quasi von Anfang bis Ende so ungefähr umreißen, um was es geht.
Ja, wahrscheinlich eher sogar noch ein bisschen kürzer, vielleicht auch ein bisschen mehr darauf aufheben, was ist vielleicht das Besondere, was du dabei gedacht hast, was waren deine Beweggründe, und dann nicht Beweggründe, was sind, ja, was ist der Unique Selling Point, warum glaubst du, könnte das Leser interessieren, so irgendwie in dem Stil? Okay. Manche sagen dann, sie möchten gerne ein Beispielkapitel, manche sagen, sie möchten das ganze Manuskript, das kommt drauf an. Was man, vielleicht sollte man noch mal ganz vorausschicken, was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist bei irgendwelchen Zuschussverlagen sich anbieten. Weil,
bei was für Verlagen?
Zuschussverlagen, also Verlage, die von dir verlangen, dass du Geld bezahlst.
Ah, okay.
Weil dahinter verbergen sich fast immer oder ausschließlich dubiose Geschäftsmodelle, die eigentlich dein Geld wollen.
Okay.
Und also wenn der Verlag irgendwann zu dir sagt, sie müssen hier noch sich an Druckkosten beteiligen oder sonst was, bricht das ab, weil nein, so arbeiten Verlage nicht. Also ein Verlag wird dir halt möglicherweise sagen, ne, wir können ihnen keinen Vorschuss zahlen, sondern wir beteiligen sie dann später. Wir können das Risiko nicht tragen, dazu sind wir zu klein. Je nachdem, was da rauskommt, kriegst du eine Beteiligung und die kann eben dann auch sehr klein sein. Der Verlag kann vielleicht auch sagen, wir können uns keinen Lektor leisten, dann würde ich da vielleicht auch Abstand von nehmen, weil dann scheint er nicht sehr professionell zu sein. Vielleicht sagt der Verlag auch, weiß ich nicht, sie müssen mithelfen bei der Werbung. Das wiederum könnte man dann machen. Da habe ich aber auch eine Kollegin, die sehr frustriert war, zum Beispiel, dass sie sagte, naja, also sie musste im Grunde ihre ganze Werbung selbst machen und das ist ja auch wieder verdammt viel Zeit, wie auf sowas draufgehen kann. Also das kann man sich alles anschauen, wie ist der Verlag so drauf, was bietet der an? Was ich festgestellt habe, was tatsächlich ganz, ganz gut funktioniert, ist auch direkt auf Buchmessen hinzugehen.
Okay.
Weil man da manchmal auch auf Kleinverlage aufmerksam wird, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Hm. Ich war früher nie auf der Frankfurter Buchmesse und bin jetzt zum ersten Mal vor 2 Jahren oder so dahin, bin wirklich mal lang geschlendert. Da kommt man mit Leuten noch ins Gespräch. Gerade bei den kleinen Verlagen tummelt sich meistens niemand. Also es sind keine Leser, die den Star-Autor treffen wollen. Da sitzen dann die Verleger selbst oder die Mitarbeiter sitzen den ganzen Tag gelangweilt am Stand rum. Also kommt man auch ganz gut ins Gespräch, wenn man das Gefühl hat, das ist das, was auf mich passt. Und natürlich, was auch eine Möglichkeit ist heutzutage, ist eben Self-Publishing. Auch da kenne ich eine Kollegin, die komplett weggegangen ist vom klassischen Verlag und jetzt das alles selbst vertreibt übers Internet.
Okay.
Wofür es einen wirklich wachsenden Markt gibt, weil Leute immer mehr auch auf Kindle lesen oder auf ihren Tablets oder was auch immer sie da haben. Und du plötzlich du hast ganz andere Möglichkeiten. Dein Buch erscheint auch kurz nachdem es fertig ist. Du musst nicht den Zyklus abwarten, den üblichen, dass nur im Herbst und im Frühjahr Bücher rauskommen. Du bist nicht abhängig von irgendwelchen Verlagen, die dir plötzlich mitten im Schreiben sagen, wir haben uns sowas mal überlegt, das und das verkauft sich nicht so gut. Formulieren Sie das nochmal in die Ich-Form um oder sowas. Hm. Oder ne, irgendwie. Du machst tatsächlich dein Ding.
Aber ist das Self-Publishing dann in der Regel digital oder gibt es auch die Sache, dass ich am Ende auch ein physisches Buch dann selbst finanzieren und verkaufen muss?
Also normalerweise ist es digital. Du kannst, glaube ich, auch diese Sache mit Books on Demand gehen, aber da hast du wieder das Problem, dass das häufig die Druckkosten einfach zu hoch sind, dass sich dann ein Leser wiederum das leisten kann. Hm. Insofern wäre das dann die Digital-Variante. Wenn du da wiederum erfolgreich bist, kann es manchmal auch sein, dass die großen Publishing-Häuser dann nachträglich dein Buch noch physisch rausbringen. Aber erstmal muss man für digital ausgehen, ja. Okay. Und du musst zum Beispiel auch davon ausgehen, dass du dann sagst, du musst vielleicht nochmal jemanden einstellen, einen Profi, der dir ein Cover gestaltet oder der nochmal vielleicht das durchlektoriert für dich oder das in einen ansprechenden Satz gießt und solche Sachen. Mhm. Weil das vielleicht dann auch Skills sind, die du selbst nicht hast oder nicht kannst oder dir nicht aneignen möchtest.
Ich konnte schon das Buch nicht schreiben, ja. Wie soll ich das drumherum noch können?
Genau, also das ist natürlich ein Vorteil, wenn du Verlag hast, nimmt dir der Verlag das alles ab.
Ja.
Auch da gibt's aber mittlerweile Seiten und Hilfen und noch und nöcher. Ich hatte mal gesagt bekommen, wo habe ich es denn jetzt hier? Ja, genau, angeblich sei, aber wohlgemerkt, das sage ich jetzt, ohne es selbst tatsächlich benutzt zu haben. Angeblich sei die Webseite selfpublisherbibel.de sei hilfreich.
Okay.
Ich habe ganz kurz drauf geschaut, das sieht tatsächlich so aus, es seien da ganz viele einfach auch so Blogartikel, die Sachen beschreiben. das scheint schon ganz, aber ich, also kann's nicht beurteilen. Ich kann tatsächlich in dem Fall nur weitergeben, was ich von jemandem gehört habe, der das selbst betreibt. Genau, aber das ist ein wachsender Markt und das ist tatsächlich auch für, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin in diesem Netzwerkverband drin, in diesem Verein, Krimi-Autorenverein. Es gibt teilweise durchaus bei Verlagen mehrfach publizierte Autoren, die mittlerweile bewusst gesagt haben, ich kehre dem Verlagswesen den Rücken, ich mache da mein eigenes Ding, ich stelle meine Bücher selbst online. Also okay. Auch das geht.
Und dann hattest du vorhin die Agenten erwähnt. Wie kriege ich dann einen Agent?
Genau. Ähnlich wie du einen kleinen Verlag kriegst, indem du dir einen Agent suchst und die vielleicht anschreibst. Mhm. Die werden dann meistens ein bisschen mehr, also wenn sie hoffentlich gut und professionell sind, auch bereit sein, sich das mal anzuschauen, was du ihnen anbietest. Die wiederum haben eben einfach den Vorteil, dass sie Kontakte haben. Nämlich zu den verschiedenen Verlagen und dann auch dir sagen können oder sich selbst wissen, dem und dem Verlag biete ich das und das an. Oft ist es ja auch so, dass Verlage gerade bestimmten Trends folgen, dass man weiß, die möchten jetzt in dem Jahr hier vielleicht, ne, wie ich vorhin gesagt habe, eine Serie auflegen zu dem und dem, da passt es vielleicht rein. Ja. Oder gerade eine neue Sparte ins Leben gerufen haben. Wir suchen gerade noch dringend Bücher aus dem Bereich romantische Science Fiction, weil wir da irgendwie unser Marketingabteilung entdeckt hat, dass es gerade gut geht und da wollen wir was zu machen. Und sowas wissen Agenten dann eben oft, das heißt, sie kommen dann viel leichter auch an so Sachen ran. Und umgekehrt wissen Verlage oft, dass Agenten ihnen keinen kompletten Schund auf den Tisch legen. Das heißt immer noch nicht, dass sie nicht was auf den Tisch legen und der Verlag dann sagt, nee, haben wir kein Interesse dran, aber zumindest sind größere Verlage oft eher interessiert daran, das sich dann eben auch anzuschauen. Wohlgemerkt, wie du schon gehört hast, auch da rede ich wieder nur von Sachen, die ich gehört habe von Kollegen. Ich habe mir bislang noch keinen Agenten gesucht.
Okay.
Weil ich tatsächlich auch durch dieses Netzwerk, was ich mir da selbst aufgebaut habe, jetzt erstaunlicherweise auch Kontakte zu verschiedenen kleinen Verlegern habe, wo ich sogar schon mal lose mit denen gesprochen hatte und die dann vielleicht gesagt hatten, klingt ja interessant, kannst du es ja mal anbieten oder so. Also ich bin da tatsächlich ein bisschen quer reingefallen. Aber auch da wieder, mit dieser Methode werde ich eben auch nicht den Bestseller bekommen und auch nicht auch nicht das 50.000 verkaufte Buch.
Okay.
So, ne? Das ist dann eher schon möglich, wenn du vielleicht einen Agenten hast, der auch nochmal vielleicht dann ein bisschen als Lektor agiert und solche Sachen macht.
Okay, ja. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ich mit meinem Buch einen Verlag überzeugt habe, der veröffentlicht das. Wie geht es dann noch weiter? Also bin ich dann irgendwie noch in dem Prozess involviert, dass Werbung gemacht wird? Muss ich irgendwo mal was vorlesen oder muss ich einfach nur abwarten, dass die das für mich vernünftig vermarkten, vertreiben und ich gucke dann ab und an auf mein Bankkonto, ob ich ein bisschen Geld einnehme? Oder reden die noch mit mir und sagen, das läuft gut, das läuft schlecht? Was passiert denn da, wenn das Ding erstmal irgendwie quasi rauskommt? Oder gibt es eine große Party?
Das kommt sehr auf den Verlag an. Also auch da wieder, wenn du es geschafft haben solltest, vielleicht bei einem etwas größeren Verlag unter Vertrag zu kommen, aber da eher unter dem Finaliven, unter dem Füllstoffmaterial bist, dann kann es auch sein, dass du tatsächlich von denen gar nicht so richtig hörst.
Okay.
Weil du halt der Füllstoff bist und sie sich voll konzentrieren auf die paar Autoren, die ihre Bestseller sein sollen und die dann auch in den Katalogen groß beworben werden und du stehst halt dann irgendwie unter den und hier noch 12 weitere Neuerscheinungen zum Thema romantische Science-Fiction oder so. Und wie man sich denken kann, jeder Verlag tickt da auch anders, jedes Unternehmen tickt da anders. Sicherlich hat man tendenziell eher den Vorteil bei kleineren Verlagen, dass sie sich mehr um dich kümmern. Ich hatte bei dem Conbook Verlag eben zum Beispiel sogar die unglaubliche Chance, ich habe ganz viel mit dem Verleger direkt gesprochen.
Okay.
Häufig. Ich habe mit ihm telefoniert. Wir haben uns ausgetauscht über Ideen und so. Wir haben übrigens noch einen Schritt vergessen, das war der Lektor. Da müssen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Und mir wurde dann, und das schien mir am Anfang ganz logisch, weil ich kannte es ja nicht anders, und mir wurde später gesagt, naja, das ist eigentlich sehr, sehr unüblich, David, also, dass du mit dem Verleger direkt sprichst. Mir wurden auch die Cover-Ideen vorgelegt.
Okay.
Und gefragt, Herr Frosch, sagen Sie doch mal, was ist denn Ihr Eindruck? Gefällt Ihnen A, B oder C besser? Oder was haben Sie denn für Ideen? Wurde mir auch später gesagt von anderen, boah, habe ich noch nie gemacht. Ich gebe mein Buch da ab und dann entscheidet die Marketingabteilung, welches Cover da drauf kommt. Hm. Auch wohlgemerkt von teilweise von größeren Autoren. Also das, du merkst da, das ist eine vergleichsweise große Bandbreite, wie da mit dir umgegangen wird. Genau dasselbe ist auch mit Lesungen. Klar, wenn du einen großen Verlag oder einen größeren Verlag im Rücken hast, der vielleicht Lesungen für dich organisiert, der vielleicht auch ein Netzwerk hat an Buchhandlungen, dann kannst du eingeladen werden zur Lesung, wirst du eingeladen zur Lesung. Andererseits musst du vielleicht selbst drum kümmern. Musst du vielleicht in deine örtliche Buchhandlung gehen, musst sagen, hier, ich habe ein Buch und ich komme aus eurer Region oder so, vielleicht interessiert euch das ja. Dann muss man richtig anfangen, auch möglicherweise zu verhandeln. Mhm. Ne? Weil streng genommen sollte man für Lesungen bezahlt werden.
Ja.
Auch gerade gestandene Autoren mahnen das immer an von den Jüngeren, dass sie doch bitte sich gefälligst bezahlen lassen sollen, weil sie sonst die Preise verderben.
Ja.
Weil natürlich du als jüngerer Autor erstmal sagst, geil, ich kann lesen, ich reise auf eigene Kosten mit der Bahn an, ihr könnt mir eine Suppe bezahlen, alles kein Problem. Es gibt auch immer mehr Veranstalter, die teilweise recht unverschämt sind und dann so Sachen sagen wie, naja, das ist doch Werbung für sie, sie können auch da Bücher verkaufen, wir können doch nicht, ne?
Das Klassische, sagst, wo Leute online was machen sollen und dann dein Name steht ja da, ist ja Werbung für dich, wenn du für uns hier, keine Ahnung, im Grafikdesign was gemacht hast. Ja.
Genau, so, wo du dich dann vorstellst, naja, wenn ich das mit dem Handwerker sage, hier, reparieren Sie doch mal bitte mal hier die Spüle und machen Sie doch erstmal umsonst, weil das ist doch Werbung für Sie, ich verbreite das dann im Freundeskreis weiter. Mhm. Ja, also das kommt stark darauf an, was da noch alles auf dich zukommt, wo du involviert bist, wo du mitmachen kannst, wo du mitmachen sollst. Was ich eben noch gesagt habe, was wir vergessen haben, ist natürlich, wenn der Verlag dein Buch genommen hat, akzeptiert hat, dann wird normalerweise ein Lektor da dran gehen und das nochmal durchflöhen, durchkämmen und vielleicht eben auch ja nochmal bitten, oh, schreib das hier nochmal um. Und auch da hat, das habe ich tatsächlich jetzt festgestellt, es gibt extrem unterschiedliche Lektoren. Extrem unterschiedliche. Streng genommen ist der Lektor eigentlich dein Freund und Helfer.
Mhm.
Ja, der soll dir helfen, das Buch besser zu machen. Und der hat Ideen und sagt, hat Vorschläge. Und eigentlich sollte es für eine ideale Welt der Autor sein, der am Ende trotzdem noch sagen kann, nee, will ich aber so oder will ich so.
Ja.
Real kann es durchaus sein, dass ein Verlag da Druck ausübt und sagt, nee, möchten wir aber so. Und real kann es auch sein, das ist mir passiert, dass du dich mit dem Lektor regelrecht in die Haare bekommst, weil der zum Beispiel sagt, ja, also sie haben da das und das geschrieben, das war bei einem der Sachbücher dann so, das versteht der Mensch da in Deutschland nicht. Das müssen sie nochmal erklären.
Hm.
Ja, und mir dann unterstellt, sie sind schon so lange in Vietnam, sie haben da nicht mehr so den Blick für. Und ich dann gesagt habe, also ich bin im Nebenberuf Reiseführer, ich führe deutsche Touristen in kleinen Gruppen durch die Stadt. Ich habe, glaube ich, einen ziemlich guten Blick dafür, was die Leute kapieren und wie ich die Sachen beschreibe. Und ja, so. Und der zweite oder ein anderer Lektor, den ich mal hatte, den fand ich dann zu lasch zum Beispiel auch. Da habe ich das Gefühl gehabt, der macht eigentlich gar nichts gerade. Und ich wünsche mir aber, ich habe da Fragen. Ist das gut?
Hm.
Kann man da vielleicht noch was drehen? Das ist ja auch schön, dann herausgefordert zu werden oder auf Sachen aufmerksam gemacht zu werden. So, und bei meinem Krimi zum Beispiel war ich sehr, sehr dankbar. Das war eine sehr, sehr aufmerksame Lektorin. Da hatte ich sehr viel Spaß damit. Die hat dann genau auch auf bestimmte Sachen hingewiesen. Ich habe dann teilweise auch Sachen erzählt, die meine Testleser herausgefunden hatten. Da war sie dann nicht so fröhlich drüber. Ich glaube, die wollte nicht von so Laien irgendwie noch Ideen reingesteckt bekommen. Lassen Sie sich davon nicht verrückt machen. Ich mache das jetzt. Ja, aber das war sehr angenehm. Also auch da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Personen,
die vermutlich. Und wenn du es quasi über einen Verlag vertreibst, dann bist du darauf angewiesen, dass die dir jemand Vernünftigen hinschicken oder halt dann eben nicht. Also da hast du wahrscheinlich keine Auswahl oder so.
Da hast du keinen Einfluss drauf. Nee, also in keinster Weise. Da wirst du einem zugeteilt, ja.
Aber Standard, wenn du jetzt, aber Standard ist es also, gibt es Leute, die Bücher quasi ja rausbringen, jetzt, also zumindest im Verlag, bei Eigenveröffentlichung ist es vielleicht nochmal anders, aber im Verlag ist es wahrscheinlich Standard, dass nochmal mindestens dann der Lektor drüber schaut und ja sagt, kann man so machen oder kann man nicht so machen.
Ja, also er muss ja auch schon allein deswegen drüber schauen, um zum Beispiel Rechtschreibfehler auszufilzen. Kommasetzung, ja, alles Mögliche. Also klar, ja, eigentlich muss das Standard sein. Okay. Ich würde einem Verlag misstrauen, der komplett ohne Lektor arbeitet.
Tja, wer weiß, wie es bei hier Elfmeter für die Liebe war.
Ja, aber das kann natürlich auch wieder ein Geschäftsmodell sein, ne? Nochmal, also ich denke mal, die Groschenromane sind eben auf Masse auch getrimmt. Vielleicht ist das dann eben auch nicht ganz so wichtig. Genau. Ich will dabei jetzt mit Verlag auch nichts unterstellen.
Nee, natürlich nicht. Gut. Ja, jetzt, ich habe ja so noch so ein bisschen jetzt so im Kopf, okay, das Ding ist fertig, ich freue mich, die ersten paar Sachen werden verkauft und ich bin auch sehr, sehr stolz auf das, was ich da verbracht habe und dann flattern vielleicht die ersten Amazon-Rezensionen ein, ja, der eine vergibt 5 Sterne, da freut man sich am meisten drüber, der vergibt vielleicht aber nur 2 Sterne. Wie gehst du damit um, also was machst du, freust du dich über jede Rezension, egal wie schlecht sie auch ist oder gibt es so Sachen, wo du denkst, mein Gott, wie kann der mir nur 2 Sterne geben, oder was ist da so ein gesunder Umgang, weil ich bin, glaube ich, jemand, ich sehe ungern 1-Stern-Rezension, aber vielleicht sind die auch manchmal gar nicht so unberechtigt bei dem Science-Fiction-Liebesroman, den ich geschrieben habe.
Also es gab mal, ich glaube, das war auch in dem Writing Excuses Podcast, wo jemand gesagt hat, also die 1- und 2-Sterne-Rezensionen, die kannst du eigentlich auch direkt vergessen, weil die sind offenbar von Leuten geschrieben worden, für die dein Buch gar nicht gedacht war. Hm. Ich habe bei meinem Krimi festgestellt, und ich fand das sehr, sehr spannend, eine sehr spannende Erfahrung, wie unterschiedlich auch natürlich Leute ticken, was sie von Büchern erwarten und wie unterschiedlich auch Geschmäcker sind. Das ist natürlich eine Binsenweisheit, aber als Journalist war es häufig so, dass ich vergleichsweise gut darauf vertrauen konnte, zu sagen, ich habe hier einen Artikel geschrieben oder eine Reportage und ich weiß, dass die ein ziemlich cooles Thema hat und da sind mir auch, die ist einfach gut geschrieben und dann kommt es ja auch gut an bei den Leuten, die sie interessiert. Hm. Und beim Buch, und bleiben wir jetzt immer beim Krimi, du hast beim Krimi Leute, die sagen, ich möchte unbedingt miträtseln, wer der Mörder ist. Das ist mir total wichtig. Und es gibt andere Leute, die sagen, dieses Miträtseln finde ich voll ätzend. Diese Agatha Christie-Sachen und so. Ich will lieber mehr Action-Szenen oder so, mehr so einen Thriller-Plot mit drin haben, wo Spannung drin ist. Ich finde es auch mal cool, sogar wenn ich schon lange weiß, wer der Mörder ist und die Figuren wissen es nicht. Es gibt Leute, die sagen, mein ermittelnder Detektiv soll bitte noch persönliche Probleme haben, weil ich finde das voll spannend, wenn der da noch selbst irgendwie familiäre Verwicklungen und weiß nicht was hat. Und andere sagen, boah, bleib mir weg mit diesen Pseudo-Problemen heutzutage. Jeder Tatortkommissar muss noch irgendwie sein Päckchen mit sich rumschleppen. Ich will mal wieder einfach nur einen Ermittler, der ermittelt. So, volle Bandbreite. Und dementsprechend hatte ich dann auch Rückmeldungen auf meinen Krimi, wo Leute sagten, zum Beispiel, also die erste Hälfte ist so ein bisschen langsam, aber die zweite Hälfte wird dann super rasant und macht voll Spaß. Und eine andere Rezension, die schrieb, die erste Hälfte ist voll spannend und da geht's voll ab und die zweite Hälfte fiel dann ein bisschen ab, fand ich. So, ne? Und was machst du dann mit solchen? Also da kannst du natürlich, ich persönlich bin eigentlich gelassener geworden dadurch. Ich bin tatsächlich auch wenn jetzt beim Podcast, und das haben wir natürlich auch, wir haben Kritik in unserem Podcast, die unseren Podcast nicht mögen, aus verschiedensten Gründen. Und ich sage dann, ja, das ist vollkommen legitim. Das ist so, so sind Menschen. Die haben verschiedene Geschmäcker. Es gibt auch Sachen, die mir nicht gefallen. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob das vielleicht gut von mir gemacht oder schlecht von mir gemacht hat. Klar, natürlich freut man sich über 5-Sterne-Rezensionen. Und tatsächlich lese ich auch alles. Also wirklich alles. Und manchmal schmeiße ich auch noch mal Google an und schaue noch mal, ob es auf irgendwelchen anderen Seiten gibt. Ja, nicht nur Amazon-Bewertungen. Gibt ja haufenweise auch Buchportale. Ich hatte tatsächlich auch bei einem so einem Buchportal auch da gibt es mehrere, die solche Veranstaltungen machen, aber in dem Fall war es bei mir Lovely Books. Habe ich so eine Lesezirkel gemacht. Auch da wieder war mein Verlag super spendabel und hilfreich. Der hat dann Testlesern schon als es veröffentlicht war, hat er 10 Bücher geschrieben. Das ist dann so ein Trade-Deal, ihr bekommt die Bücher umsonst, diskutiert mit dem Autor, lest das alle gemeinsam, diskutiert gemeinsam mit dem Autor über das Buch und am Ende schreibt ihr eine Rezension und die haut ihr aber bitte in so viele Rezensionsportale wie möglich, weil Werbung und, ne? Aber ihr seid nicht verpflichtet, 5 Sterne zu geben. So, ihr könnt natürlich auch 3 Sterne oder sonst was Rezensionen machen. Der Punkt ist natürlich, und das weiß jeder, der ein bisschen im Marketing gearbeitet hat, wenn du erstmal so einen intensiven Austausch hattest auch untereinander und so Spaß dran hattest und mit dem Autor gesprochen hast, dann wirst du im Zweifelsfall wahrscheinlich auch eher mehr gewogen sein, was Positives zu bewerten.
Klar.
Weil es eben einfach auch Spaß gemacht hat. So. Auch da hatte ich, glaube ich, dann einen, der gesagt hat, also mein Ding ist das überhaupt nicht. Und das war eine Sache, die mich tatsächlich gestört hat. Ich hatte einen Menschen in dem Fall, der kritisiert hat dann, ich finde das Ende viel zu konstruiert und gekünstelt. Da passieren Sachen so durch Zufall. Und das war ja, was ich eingangs gesagt habe, was ich unbedingt vermeiden wollte, was gegen mir persönlich gegen den Strich geht. Ne? Ich wollte das Telefon nicht aus der Hand fallen lassen und kaputt gehen lassen.
Ja.
Natürlich habe ich am Ende Fäden zusammengeführt. Auch das war mir wichtig. Ich wollte am Anfang Sachen auf den Affen. Ja? Ich wollte am Ende den Affen nochmal auftauchen lassen. Ich wollte Dinge geschickt verweben miteinander, dass sie nochmal eine Relevanz haben. Und das war für diesen Leser, der hat das interpretiert als, oh, das ist mir aber gekünstelt, ja, finde ich gar nicht gut und ist schludrig gemacht und so. Und das war tatsächlich in dem Fall eine Kritik, die mich angefasst hat, weil sie eben eigentlich genau das kritisiert hat, was mich auch stört bei anderen Büchern. Ne? Die Argumentation. Ja. Und das wollte ich mir dann, oder da habe ich mir sehr unangenehm gefühlt, mir das vorwerfen zu lassen. Ja. Aber ansonsten finde ich, härtet man durchaus auch ab. Dann eben und wie ich es eingangs sagte, also eigentlich kann man die 1- und 2-Stern-Rezension kann man wegkloppen. Die 5-Stern-Rezension kann man im Grunde eigentlich auch, also man kann sie nicht wegkloppen, aber man sollte sie vielleicht auch nicht zu ernst nehmen, sondern was man sich halt genau anschauen sollte, sind 3- bis 4-Stern-Rezensionen oder was auch immer da dieses Metrum ist. 60-80% oder, ne, also Leute, die es gut, aber finden, weil das natürlich dann Sachen, genau die Zielgruppe ist, die sagt, mir hat das Buch gefallen, aber hier und da gebe ich dir sozusagen noch Tipps. Also, sie sagen es nicht so, aber das wäre das, wo man noch dann von lernen kann. Hier sind noch meine Tipps, wie ich es hätte besser finden können. Und das ist durchaus eine Sache, die man sich sehr gezielt anschauen könnte, weil da kann man auch was draus lernen. Ja.
Okay, und sonst merke ich mir auf jeden Fall, gelassen damit umgehen und das nicht persönlich nehmen.
Ja, ich kann dir noch ein anderes Beispiel beschreiben. Ich bin in dem Krimi-Verein, gab es vergangenes Jahr einen Workshop zur Landschaftsbeschreibung, den haben die Autoren selbst untereinander, also es gab verschiedene Workshops zu Humor und zu, ich glaube auch einen zu Erotik und ich war in dem Workshop zur Landschaftsbeschreibung, weil ich das als Journalist immer sehr gerne gemacht habe. Ich habe immer sehr viel Spaß dran gehabt, rauszugehen, spannende Details zu finden, die niemand sonst bemerkt.
Okay.
Also um genau zu sein, das, was der mittlerweile berühmt-berüchtigte Klaas Relotius erfunden hat, der Spiegel-Reporter, wofür ich ihm sehr, sehr sauer bin, weil er eine, wie ich finde, eine große Kunst, nämlich Details finden, schöne Details finden, die gut passen, in die Tonne gekloppt hat, indem er es alles erfunden hat. Das Arschloch. Also daran habe ich Spaß. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich ein bisschen dazu neige, manchmal zu viel, zu überbordend zu beschreiben, weil ich da so viel Spaß dran habe. Und da war dann eine in diesem Workshop, eine Autorin, die auch schon viele Bücher geschrieben hat, die spannenderweise überhaupt, die fast keine Beschreibungen hatte in ihrem Buch. Und das Buch spielte in Italien, in Hongkong, in Deutschland, der Protagonist ist gereist. Und ich dachte, boah, ich will doch wissen, wo ich hier bin. Und so. Und ich fand das total spannend, mal genau auf den Satz zu schauen, was beschreibt sie eigentlich und warum und was beschreibt sie nicht. Die Leute kommen mit einem Schiff irgendwie an der Küste an und sie in ganz knappen Sätzen beschreibt sie, wie diese. Also ich hätte da angefangen und teilweise hemmt mich das auch, ja. Ich möchte dann irgendwie, ich muss mir da was vorstellen, wie sehen die Büsche aus, wie fühlt sich das Wasser an, wie hört sich das Wasser an, wie riecht das da vielleicht auch? Habe ich auch als Journalist immer gelernt, auf solche Sachen zu achten. Geruch denkt man oft gar nicht so sehr dran. Augen denkt man immer sehr schnell dran, Geruch denkt man sehr wenig dran. Und sie hatte davon gar nichts, aber was sie hatte zum Beispiel war Licht. sie hat Licht beschrieben irgendwie, die Sonne, wie die Sonne über den Hügeln auftaucht und die in Rot und Blau färbt und solche Sachen. Da hatte sie dann plötzlich eine unglaublich starke Imagination und eine starke, kräftige Beschreibung. Und das war auch wieder so eine Sache, wo ich gemerkt habe, wie komplett unterschiedlich Menschen auch mit zum Beispiel eben solchen Sachen umgehen, wie Landschaft. Und wie dann eben auch unterschiedlich Leser mit sowas sicherlich umgehen. Weil die einen finden das dann super, dass das so holzschnittartig skizziert wird. Und die anderen denken sich, ich will aber jetzt wissen, ich will ein Gefühl dafür haben, wo ich bin. Ich möchte gerne wissen, wie das Wasser gerade riecht.
Genau, die wollen quasi eine Landschaft gemalt bekommen und quasi wirklich vor Augen haben, dadurch, was sie lesen, was da passiert. Und das hat die dann anscheinend damit vermieden, dass sie halt einfach nur halt ihr Licht dann beschreibt, ja, was sehr, sehr allgemein ist, aber natürlich auch eine Art Stimmung aufbaut. Und klar, den einen gefällt es, dem anderen gefällt es halt nicht.
Genau, also sie zum Beispiel fand das total spannend, was ich gemacht habe. Hm. Für sie war das teilweise ein Augenöffner, dass ich Gerüche beschrieben hat, das hat sie sich dann gleich notiert, da muss man beim nächsten Mal dran denken. Ich wiederum fand es total spannend, wie sie es geschafft hat, spannende Bücher zu schreiben und Schauplätze zu ändern und das wirklich ganz, ganz, mit ganz scharfen Strichen, ohne sich groß zu verlieren, zu machen. Und ja, sicherlich gibt es für beides ein Publikum und für beides gibt es Leser und da gibt es kein richtig und kein falsch.
Okay, David, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein und es ist das passiert, was du mir quasi im Vorgespräch vorausgesagt hast. Mit dir dauert es immer ein bisschen länger, als man planen würde. Deswegen, ich bin aber auch froh darüber, weil dir höre ich gerne zu und bin jetzt am Ende wahrscheinlich sehr motiviert, das Buch zu schreiben, was ich unbedingt mal schreiben möchte. Zum Abschluss vielleicht nochmal so ein paar allgemeine Fragen. Und zwar, welches Buch liest du denn gerade oder liest du gerade mehrere Bücher parallel?
Ich habe einen ziemlich großen Stapel an Büchern, die ich noch lesen möchte. Wir haben auch den Fehler gemacht, dass wir Amazon-Wunschlisten hatten, wo uns Fans bei 93 Bücher schicken können, Sachen schicken können, statt Spenden. Und ich habe da ganz viele Bücher drauf gesetzt. Ganz viele Bücher, wenn es so rumsteht, von super lieben Fans. Ich habe gerade zu Ende gelesen ein Buch von Brandon Sanderson. Das ist einer von den vier Autoren, die in diesem Writing Excuses Podcast mitgemacht haben. Das ist ein Fantasy-Autor. Und zwar ist das sein Erstlingswerk, das ich vorher noch nie gelesen hatte, das heißt Elantris. Ich bin, wie ich vorhin schon angemerkt habe, ein großer Fan von Fantasy. Ich finde auch gerade bei vielen so Genre-Büchern, ich finde das immer sehr, sehr spannend, worum es da eigentlich geht, also bei den wirklich guten. Also klassisches Beispiel wäre zum Beispiel ein Western. Western geht nicht um schießende Cowboys, Western geht meistens um Fragen von Gesetz oder von Freiheit, weil die immer in so Regionen spielen, wo das Gesetz noch nicht etabliert worden ist oder wo Freiheit noch definiert worden ist und Grenzen und so. Und ähnlich geht Fantasy häufig um Fragen wie Macht, zum Beispiel, wie gehst du mit Macht um und sowas. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und Brandon Sanderson ist ein Autor, der unglaublich kreativ ist, wo wirklich keine Welt dem anderen gleicht. Du wirst auch nie irgendwelche Klischeefiguren bei ihm finden, irgendwelche Elfen und Zwerge und sowas tauchen bei ihm nie auf. Er ist unglaublich stark auch darin, Magie zu beschreiben und einzusortieren. Also das ist auch keine mystische Kraft. Er hat immer irgendwelche Regeln. Meistens benutzt er diese Regeln auch zu irgendwas dann, für irgendwelchen Plot. Kannst du alles ganz genau nachvollziehen. Und er ist jemand, der sehr, 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 sehr energisch und viel schreibt. Bei dem kannst du darauf wetten, dass der ein bis alle zwei Bücher pro Jahr rausbringt. Okay. Und ich hatte noch nie von ihm das erste Buch gelesen, habe das jetzt nachgeholt hat mir sehr Spaß gemacht. Was er nicht ist, wohlgemerkt, ist ein großer Poet. Auch das merkst du dann. Also das ist alles sehr, sehr schön, schöne Sprache, aber es gibt sicherlich Autoren, die sprachlich stärker sind. Aber er kann unglaublich gut Plots schreiben, er kann unglaublich gut Sachen erfinden. Also es ist genau.
Was steht denn bei dir persönlich auf der Liste als nächstes Buch, was du uns nochmal präsentieren kannst? Also kommt demnächst von dir vielleicht irgendwann mal wieder ein Buch raus oder ist damit erstmal nicht zu rechnen?
Ich habe eins im Blog tatsächlich, allerdings liegt das jetzt schon, habe ich mir selbst gerade auch wehgetan, als ich so erzählt habe vorhin von, dass Bücher nicht so lange liegen bleiben dürfen. Da habe ich dann, konntest du nicht sehen, da habe ich zusammengezuckt, weil ich gerade selbst mir auf die Finger hauen musste eigentlich. Das war diese Sache, wo ich tatsächlich schon mal mit einer Verlagsleiterin gesprochen hatte und die mir lose zugesagt hatte, das würde sie interessieren. Und eigentlich ist das so eine schreiende Gelegenheit. Ja, es gibt Leute, die würden töten, um einen Verlag zu finden. Und ich habe hier jemanden, der quasi schon mal so im Nebenbeigehen sagt, biet's mir doch an, klingt super. Und ja, handelt tatsächlich auch wieder von Asien, weil das so ein bisschen auch die Nische vielleicht ist, die ich für mich gefunden habe, aber ist in dem Fall ein Historienroman. Es gibt verdammt wenig oder fast gar keine Bücher im Deutschen über Kolonialasien. Und meine Idee war, dass ein junger Engländer auf einem Schiff von Marseille bis nach Südostasien reist und dann dieses Schiff zum Krimi-Schauplatz wird. Also ein bisschen mehr mit hoffentlich verdächtigen Figuren und man weiß nicht genau, wer es ist. So ein Roadtrip mit Schiff. So, ich muss dann auch nicht so viele Landschaften beschreiben, weil es ist ganz viel mehr, aber sie halten an verschiedenen Stellen. Aber auch da wieder habe ich dann gemerkt, da ist mir mein Recherchewahn ein bisschen im Weg. Ich wusste dann unbedingt, also find mal halt heraus, wie damals der Golf von Aden ausgesehen hat. Oder so, oder, ne, oder wenn du in Colombo, in Sri Lanka an Land gehst, wie sahen da die Häuser aus und so. Und ich kann das nicht schreiben, ohne zu wissen, wie diese Häuser aussehen.
Kannst du eine Wahrscheinlichkeit nennen, wie hoch die ist, dass das Buch irgendwann noch erscheinen wird?
Ich hoffe, dass es auf jeden Fall erscheinen wird, es sei denn, der Verlag hat mittlerweile gesagt, ja, gut, vor 2 Jahren haben wir dir gesagt, das geht aber noch heute nicht mehr. Also was ich mittlerweile mache, ist, dass ich Kurzgeschichten angefangen habe zu veröffentlichen. Auch das ist übrigens eine Sache, an die man mal denken kann, haben wir noch gar nicht erwähnt jetzt. Es gibt immer wieder auch Verlage, die nach Anthologien und so fragen und Kurzgeschichten einsammeln. Da kann man noch weniger mit verdienen, also da kann man sicherlich gar nichts mit verdienen, aber das ist auch wieder schön. Da habe ich jetzt gerade eine veröffentlicht in einem Weihnachtskrimi-Sammelband. Das ist halt jetzt dummerweise vermutlich 11 Monate im Jahr uninteressant und im Dezember wird es dann interessant, aber das ist eine sehr schöne Sammlung an 24 Weihnachtskrimis, kurzen. Mein Problem ist halt, ich habe einen Hauptjob und ich habe ziemlich viel Spaß, wie ich vorhin gesagt habe, an diesem Hauptjob. Und ich glaube, wenn du wirklich Bücher veröffentlichen willst und wenn du davon auch leben willst, und du kannst auch davon leben, auch wenn du nicht ein Bestseller bist, aber dann musst du halt auch regelmäßig Bücher rausbringen. Da musst du vielleicht auch eben einmal im halben Jahr so ein Buch rausbringen. Okay. Und dafür musst du dich wohl selbstständig machen. Da musst du den Sprung wagen, musst sagen, ich stehe gerade gut im Leben oder habe da einfach Lust drauf, das mal auszuprobieren, mal vielleicht 2 Jahre in die Selbstständigkeit zu gehen und mal zu testen, kann ich das oder kann ich das nicht? Und danach kann ich immer noch sagen, gehe ich zurück ins Büro. Und das kann man machen, das haben auch Leute gemacht, aber ich glaube, was man nicht machen darf, ist zu sagen, ich warte darauf, bis ich erfolgreich bin und dann mache ich mich selbstständig damit, weil das wird nicht klappen, weil dann wirst du immer daran scheitern, noch neben deinem Hauptjob dieses Buch zu schreiben und das wird lange dauern und du wirst nicht den Kopf dafür haben einfach und du wirst auch nicht darauf hoffen können, eben, also du kannst auch ein Lotto gewinnen und du kannst auch derjenige sein, der mit seinem Erstlingswerk dann den Jahresgehaltsvorschuss bekommt und dann dich damit hinsetzen und das zweite Buch schreiben, aber das wird meistens nicht passieren, sondern du musst halt, ich glaube, du musst irgendwann den Sprung einfach wagen und sagen, so, jetzt versuche ich da eine Sache draus zu machen. Oder eben auch nicht. Oder du schreibst es eben nebenher.
Ich glaube, das werden wir beide verfolgen. Also ich sag mal so, sobald mein Buch, was ich jetzt irgendwann mal dann geschrieben habe, sogar draußen ist, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal ein Zweitprojekt aufnehmen und dann gucken wir vielleicht mal ein Stückchen weiter, wie und toll das war und wie ich mich gefühlt habe.
Ja, oder wir nehmen zwischendrin einen auf und dann löcher ich dich mal. Was sind denn gerade deine Probleme? Wo stehst du denn gerade? Vielleicht, oder wir machen ich mache den Lektor bei dir oder sowas.
Der Lektorat-Podcast. Ja, doch, das merken wir uns auf jeden Fall mal. Also ich hoffe, dass jetzt dieses Ding hier, also dieser Podcast, die Ausgabe mich noch mehr motiviert, mal dieses, sag mal, Lebens-To-Do, was ich auf meiner Lebens-To-Do-Liste habe, abzuhaken und dass ich das mal wirklich aktiv angehe. Und ich glaube auch, das hat mir heute sehr, sehr geholfen und mir zumindest bei gewissen Punkten auch Ängste genommen. Und wahrscheinlich endet es jetzt für mich so damit, dass ich sage, okay, Stefan, fang jetzt einfach mal an. Und
vielleicht ja, fang mal an, genau.
Ich habe ja hin und wieder noch ein paar längere Bahnfahrten und die kann ich dann vielleicht nutzen, um einfach mal anzufangen zu schreiben. Und ja, bis dahin würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und mir all meine Fragen beantwortet hast und ein bisschen Licht ins Dunkeln für mich gebracht hast.
Sehr gerne.
Und ich würde sagen, folgt dem David auf Twitter und kauft alle seine Bücher. Ich werde einen größeren Teil auch verlinken von dem, was du auch hier alles erzählt hast, damit die Leute dich auch finden können. Und ja, halt auf jeden Fall 93, denn ohne 93 ist Fußball-Podcast, das Fußball-Podcast-Universum nicht vollständig, zumindest für mich persönlich. Und ja, dann.
Ich muss tatsächlich sagen, es kann sein, dass man meinen Krimi, da läuft gerade die erste Auflage raus und der Verlag stellt sich gerade ein bisschen um. Es kann sein, dass er wieder stärker auf klassische Reiseliteratur geht und nicht mehr auf diese Belletristik. Ich bin da ein bisschen traurig auch drüber, weil eigentlich, das war ein wunderschönes Buch, hat sich auch nicht so schlecht verkauft. Aber es kann sein, dass da fast nur noch Restposten gibt. Also wenn euch der Krimi interessiert, greift schnell zu. Oder schaut mal irgendwo kreativ nach, wo er es noch auf irgendwelchen, vielleicht haben es irgendwelche Buchhandlungen noch irgendwo hinten verstaubt rumstehen und wollen es dringend loswerden.
Genau,
und
irgendwann landen die Dinger dann bei eBay.
Ja, genau.
So, gut, sehr schön, David. Dann ja, wünsche ich dir noch eine entspannte Zeit bis zu unserem nächsten Aufeinandertreffen. Und ja, dann an die Hörer sei gerichtet, gebt uns Feedback, sagt, wie toll ihr es fandet, sagt uns, ob ihr jetzt auch anfangt mit einem Buch. Und vielleicht auch, wie ihr das Intro-Outro fandet, wo ich dem Andreas ganz herzlich für danke, dass er das hier bereitgestellt hat. Das ist ein ja, netter Kollege, der es für mich gemacht hat. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja. Mach's gut, David.
Gebt uns viele 4-Sterne-Kommentare. Gebt uns viele Ja-Aber-Kommentare.
Ganz genau. Mach's gut, David.
Jo, danke an dich.
Danke, ciao.